Ja, Halleluja. Es ist wunderbar, mit dem Herrn Dinge zu erleben, weil Gott lebendig ist. Und es ist gut, wenn wir Dinge hören und dass ein Ansporn dann kommt. Wir sagen, wir wollen Dinge mit dem Herrn erleben. Wir wollen sehen, wie wir durchbrechen in seine Gegenwart. Wir möchten sehen, wie unsere Kinder verändert werden von Gott. Und wenn wir als Eltern vorleben, ein Leben mit dem Herrn, werden unsere Kinder ein Leben mit dem Herrn leben. Die wollen das wollen, weil sie ihn kennenlernen wollen. Mehr und mehr. Gestern Abend waren wir so um 10:45 abends, haben wir uns dann entschlossen, aus einem Meeting dann nach Hause zu fahren. Und unsere Kinder, die sind eingeschlafen während dem Gottesdienst. Und dann haben wir noch so, was sind wir gefahren, 3/4 Stunde nach Hause. Und auf dem Weg nach Hause waren die hellwach, weil die hatten ja dann da ein bisschen geschlafen. Und da habe ich zu meinen Kindern gesagt, wisst ihr, warum es wichtig ist, warum wir euch mitnehmen, warum vielleicht andere Eltern sagen würden, unsere Kinder müssen aber schlafen, das geht nicht. Wisst ihr, warum wir das mit euch machen? Wisst ihr, warum es uns lieber ist, ihr schlaft in der Gegenwart des Herrn ein, wenn ihr müde seid, als wir schonen uns alle und bleiben zu Hause? Ich habe gesagt, wisst ihr warum? Es geht um die Gegenwart Gottes. Ich habe gesagt, mir ist es wichtig, dass ihr genährt werdet von der Gegenwart Gottes, dass ihr da seid in der Gegenwart Gottes. Ja. Und es ist auch nicht immer so, dass unsere Kinder Lust haben zu allem, was wir da so machen, weil wir machen viele spontane, verrückte Dinge auch immer. Aber was haben sie für eine Wahl? Aber ne? Noch klappt das ganz gut. Aber weißt du, mir ist es wichtig, dass ich weiß, jetzt habe ich die Gelegenheit, sie so viel wie möglich in die Gegenwart Gottes zu schleppen. Und es wird eine Zeit kommen, wo sie sich selber entscheiden müssen, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Und ich weiß, wenn wir das jetzt nicht machen, warum sollten sie es später machen? Warum sollten meine Kinder etwas machen, was ich nicht mache? Und manchmal denke ich so, weißt du, manche Eltern, wir hatten schon auch welche in der Gemeinde, die kamen, haben gesagt, Stefan, Wir kommen nicht mehr in die Gemeinde. Ich kann mich an eine Ehepaar erinnern. Wir kommen nicht mehr in die Gemeinde. Sag ich, warum? Also unser Sohn, der hört nicht. Und da habe ich gesagt, erklär mir das ein bisschen mehr. Ja, wir haben gedacht, wenn wir in die Gemeinde kommen, da wird unser Sohn ganz anständig werden. Weißt du, habe ich gesagt, aber weißt du, oder habe ich mich mit uns unterhalten und eine Ansicht habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Habe ich gesagt, wie sollen wir es schaffen, in einem Tag der Woche das gerade zu biegen, was die 6 Tage lang verbocken. Dafür sind wir nicht da. Ich kann von keinem erwarten, dass er mein Kind gerade biegt, wenn ich es verbocke. Ich kann das nicht erwarten. Ich kann nicht in die Gemeinde kommen und sagen, hier bring unsere Kinder in Ordnung, mach, dass die sich bekehren. Wieso ich machen, dass sich jemand bekehrt? Wie geht das denn? Mach, dass unsere Kinder in Sprachen sprechen. Mach du. Deine Kinder sind 24 Stunden in deinem Haus. Lass die Salbung rein. Deine Kinder sind mehr im Haus als hier in diesem Haus. Wenn du wartest, aber hier muss doch die Salbung sein, dass meine Kinder transformiert werden. Wir sind verantwortlich als Eltern, dass unsere Kinder in die Gegenwart Gottes hineinkommen. Und wir können das keinem anderen in die Schuhe schieben. Glaub mal, ich würde es auch manchmal gern machen, aber wen von euch nehme ich denn? Und weißt du, es ist unsere Aufgabe, dass unsere Kinder hineinkommen in ein Leben mit Gott. Wir haben das letzte Mal so ein bisschen über Furcht des Herrn gesprochen und ich hatte die Woche etwas anderes vorbereitet in Richtung Furcht des Herrn, aber dann kam mir etwas anderes in Richtung Furcht des Herrn und ich möchte euch vorlesen. Hört euch mal das an. Versammle das Volk, Männer und Frauen und Kinder, auch dein Fremdling in deinen Toren ist, damit sie es hören und lernen, damit sie den Herrn, euren Gott, fürchten und darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu befolgen. Und ihre Kinder, die es noch nicht kennen, sollen es auch hören, damit sie den Herrn, euren Gott, fürchten lernen, alle Tage, die ihr in dem Land lebt, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Wir sind verantwortlich dafür, wenn wir in der Furcht des Herrn leben und wollen, werden unsere Kinder die Furcht des Herrn mitbekommen, ob sie wollen oder nicht. Zumindest ist mein Gebet. Die werden den Herrn fürchten lernen. Amen, Halleluja. Wir hatten vor kurzem diese Woche eine Begebenheit gehabt und eines unserer Kinder kam auf die glorreiche Idee, an einem Dienstag, Montag war wieder Schule, Dienstag, Und hat gesagt, ach Mama, ich muss ein Plakat machen. Kannst du was fürs Plakat besorgen? Ich brauche dies und das. So, ihr wisst, wie das so ist, ne, mit Kindern manchmal. Warum hast du das nicht früher gesagt? Bis wann brauchst du das? Morgen. So, wann hat der Lehrer dir das gesagt? Erst heute hat er das gesagt. Erst heute. So, hab das Gespräch so ein bisschen mitbekommen. Hab gedacht, ach ja, okay. Und die Gefahr ist immer, ne, meine Kinder halten mich noch nicht davon ab, schlafen zu gehen. Aber die Gefahr ist immer, wenn ich schlafe, dass ich träume. Und so habe ich einen Traum gehabt. Hab gedacht, oi. Bin aufgewacht und hab gedacht, oi. Der Traum ist anders wie das, was einer unserer Kinder uns erzählt hat. Weil in dem Traum habe ich geträumt, habe den Klassenraum gesehen, den Lehrer gesehen und da hat der Lehrer zu meinem Kind gesagt, vor den Ferien am Dienstag, es wird ein Plakat gemacht werden. Für mich aufgewacht. Für mich war das keine Frage, ob das jetzt war es oder nicht. Ich wusste, es war von Gott. Also bin ich ins Kinderzimmer rein und habe gesagt, du, kann ich mal mit dir sprechen? Ja, du, mit dem Plakat, das war nicht die ganze Wahrheit. Ne? Der Lehrer hat das ja schon viel früher gesagt. Nein, hat er nicht. Sag ich, doch, hat er. Nein, sag ich, doch, das hat er. Woher weißt du das? Ich sage, es gibt einen Gott. Hast du das vergessen? Wie jetzt? Ich habe gesagt, ich habe geträumt. Vor den Ferien am Dienstag hat der Lehrer dir das gesagt. Ja, aber... Was aber? Ja, aber er hat noch nicht das Thema gesagt. Das Thema hat er in 2 Wochen Dienstag erst gesagt. Ich habe gesagt, Moment, es ging um das Plakat. Wir sollten das Plakat schon besorgen. Das hätten wir schon vorher besorgen können. Und später habe ich dann gesagt, auch zu meinem Kind habe ich gesagt, weißt du was? Gott ist lebendig. Und weißt du, er redet und wir müssen versuchen, in Wahrheit zu leben. Weißt du, ich sehe, unsere Kinder wachsen in einer Art und Weise auf, die ich gut finde und wo ich noch mehr hineinkommen will, dass die Furcht des Herrn bekommen. Und wissen, ich passe auf meine Worte auf, weil das Blöde ist, es fliegt sowieso auf. So, manchmal zeigen mir meine Kinder schon keine Bilder mehr. Weil ich sage, darf ich eine Freundin mitbringen? Ja, okay, hast du ein Foto? Ja, am Anfang haben die noch, ja, hier, guck mal. Nein. Warum? Habe ich gesagt, das. Nicht so gut, nee, ja. Das nächste Mal kommt eines meiner Kinder, Papa, und zu der und der will ich. Sag ich, hast du ein Foto? Nee, nein, ich hab kein Foto. Aber weißt du, das Interessante ist, wenn wir dann mit ihnen reden und sie kommen dann zu dem Punkt und sagen, das ist wahr, es stimmt. Aber weißt du, immer werden sie sagen, das war der Herr. Der Herr ist der Herr über unserem Leben. Und sie werden da nicht rumkommen. Weißt du, ich weiß nicht, was mit meinen Kindern passieren wird. Weißt du, ich weiß nicht. Weißt du, natürlich wünsche ich mir als Vater, dass sie immer beim Herrn bleiben, nie abweichen, immer hundertprozentig für ihn gehen. Weißt du, ich weiß nicht, was kommen wird. Ich weiß nicht, durch welches Leid sie gehen werden. Ich weiß nicht, durch welche Schmerzen sie gehen werden. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie der Herr sie führen wird. Es werden Dinge vielleicht sein, die mir nicht gefallen. Ich weiß nicht, was kommt, aber eines weiß ich ganz genau. Gott hält seine Hand über meine Kinder. Warum? Weil ich weiß, dass er seine Hand über mich hält. Und wenn ich unter seiner Hand wandle, was soll passieren? Aber wenn ich aus seiner Hand rauslaufe, dann ziehe ich meine Kinder raus aus seiner Hand. Und das ist das Gefährlichste, was ich machen kann. Was kann ich tun? Wie es in Mose gesagt hat, ich achte auf das Gesetz des Herrn und meine Kinder sollen hören und lernen, dass sie den Herrn auch fürchten. Und sie kommen hinein, wenn wir immer wieder vom Herrn sprechen und vom Herrn reden. So bei uns den ganzen Tag irgendwie kommen wir immer irgendwie zum Thema Gott. Das geht gar nicht anders. Warum? Weil Gott immer etwas tut und dann wirst du davon reden. Und letztens saßen wir bei uns in der Morgenandacht und es war so fantastisch und unser Sohn hatte das erste Erlebnis in seinem Leben gehabt, dass er jemanden anleiten konnte. Ein Vorbild sein konnte. Und wir haben ihm dann das Zeugnis gegeben, was wir gehört haben. Und er strahlte über die Wangen. Und du hast gesehen, zum ersten Mal in seinem Leben merkte er, das, was ich tue, hat Auswirkungen. Es war gut, was ich gemacht habe. Und wir saßen da so als Eltern, wir hätten heulen können. Das war so schön, wie er da so saß und sich gefreut hat. Und es war ein simples Beispiel. Wir waren in einer anderen Gemeinde gewesen und er hatte dort Lobpreis gemacht. Und wir sagen unseren Kindern immer, wenn der Lobpreis anfängt, empfangt etwas. Und später unterhalten wir uns darüber, was sie empfangen haben. So, und unser Sohn, ich liebe ihn, er wollte so unbedingt empfangen. Und Dann es war der erste Abend gewesen in dem Meeting und dann legte er sich, setzte sich so auf die Couch und Empfangshaltung und schlief ein. Und war der Lobpreis zu Ende und er wachte auf. Oh nein, ich habe nichts empfangen. Alle guckten an, was? Und dann später wurden wir angesprochen, was hat er gemeint? Und dann haben wir erzählt, dann haben wir gesagt, wir haben unseren Kindern beigebracht, zu empfangen, dass sie Gott erleben, dass sie Dinge erleben. Und wir tauschen uns aus. Und oftmals haben unsere Kinder Bilder oder Visionen im Lobpreis. Also wir tauschen uns und denken, wow, gewaltig. So, und der Hammer war dann, da war ein kleiner Junge dabei, der hat bis dahin noch nie wirklich Lobpreis mitgemacht. Ne? Und der hat gesehen, wie Nathanael Lobpreis macht. Am nächsten Abend stand Nathanael da und hat einfach so... Das war so süß, ne? Und der Junge hat ihn beobachtet. Er hat gesagt, was macht der? Was tut der? Und hat er zu seiner Mama das nächste Mal gesagt, Mama, im nächsten Gottesdienst, ich werde das so machen wie der. Und dann stand er das nächste Mal im Lobpreis, dieser Junge, und hat die ganze Zeit die Augen zugehabt. Hat gewartet. Und dann war der Lobpreis um, da ging er zu seiner Mama, Mama, ich habe die ganze Zeit die Augen zugehabt, wie der Nathanael. Und das haben wir ihm erzählt. Und er hat sich so gefreut. Weißt du, deswegen ist es wichtig, wenn wir Zeugnisse erzählen, wenn wir Dinge erzählen, es stärkt und sagt, wow. Und ich habe gesagt, Nathanael, sollen wir das der Gemeinde erzählen? Mach du das lieber? Aber ich fand das so stark, wenn wir so mit dem Herrn leben, die Kinder Anteil daran haben zu lassen. Wir haben vor kurzem, hatte Salome eine Geige gekauft, müssten wir ihr kaufen. Und ich weiß nicht, ob du weißt, wie teuer Musikinstrumente sind. Wir haben uns eine günstige rausgesucht, die für die Musiklehrerin auch in Ordnung war. War wirklich die günstigste, die wir... Ah ja, ich sag dir, die Lehrerin, die hat eine Geige für 10.000 Euro. Damit spielt die so. Also wir haben dann eine gefunden für knapp 1.000. Drunter ging wirklich nichts, damit das wirklich auch klingt und so. Und wir haben gedacht, ach du meine Güte. Und ich hatte so Ersparnisse gehabt, wo ich gedacht habe, weißt du, da habe ich eigentlich so gedacht, weißt du, ach, das wäre schön so. Und auf jeden Fall habe ich dann gesagt, Salome, das kostet mich was, dir das zu geben. Und ich habe gesagt, aber ich mache das gerne, weil ich weiß, das ist für den Herrn. Aber du musst beten, weil so machen wir das auch. Wenn wir etwas brauchen, wir beten, dass Gott uns das Geld gibt. Und ich sage, das ist deine Geige. Also bete, dass das Geld reinkommt. Okay. Und ich habe so gedacht, Mensch, weißt du, ich habe so einen kleinen Traum so und da habe ich gedacht, da spare ich so an. Und an dem Wochenende war Hartwig da und Hartwig hat so eine schöne Lederjacke gehabt und da kam es rein und ich habe mir schon immer so eine Lederjacke gewünscht. Ich habe gedacht, wow, was für eine schöne Lederjacke. Ich sagte, Hartwig, du hast so eine schöne Lederjacke. Ich sagte, gefällt sie dir? Und ich sagte, ja, die ist super. Echt, steht dir richtig gut. Am Sonntag waren sie noch bei uns, wir haben noch gegessen, Kaffee getrunken und geredet und dann war irgendwann nachmittags und dann gingen sie weg und Hartwig drehte sich nochmal um bei der Eingangstür und sagte, du Stefan, ich habe dir was da gelassen, guck mal bitte, wo eure Jacken hängen in der Garderobe und da war die Lederjacke. Und in dem Moment hat mich hat das schon berührt, ich war dankbar, ich habe gesagt, der Hammer, aber ich habe noch nicht so richtig verstanden. Und dann waren wir mit Jens und Jenny zusammen. Wir haben für Jens und Jenny gebetet gehabt. Und auf einmal sprach der Herr zu mir und sagte, ich muss das vorlesen, weil dann ist es super. Habe deine Lust an mir, so werde ich dir geben, was dein Herz begehrt. Und in dem Moment wurde mir klar, ich habe meiner Tochter etwas gegeben, was anders geplant war. Aber ich habe gesagt, okay, ich gib's ihr. Und ich habe gesagt, Herr, ich vertraue dir dafür. Und dann habe ich das bekommen. Ich habe gedacht, wow, ist das nicht gewaltig? Das ist doch genial. Aber damit noch nicht zu Ende. Und ich habe gedacht, das ist der Hammer schon. Ich habe mich schon damit begnügt. Ne? Es ist ein Fehler, sich zu schnell mit Sachen zu begnügen, wenn der Herr mehr will. So. Und jetzt, letzte Woche, habe ich zu Salome gesagt, Salome, wir haben früh gebetet, in der Morgenandacht diese Woche. Und ich habe gesagt, Salome, wir müssen noch beten, dass das Geld für die Geige reinkommt. Und wir haben gebetet und ein paar Stunden später gucke ich auf mein Konto und die Geige war mehr wie drin. Salome kam dann und ich habe gesagt, Salome, du wirst nicht glauben, aber die Geige ist drin. Sagt er, Halleluja. Und in einer Normalität, wo ich gedacht habe, sei begeistert, freu dich, hüpf, spring. Und in dem Moment habe ich gesehen, für diesen Dinge normal, wo du denkst, hallo. Und dann habe ich aber gedacht, das ist wunderbar. Das ist wunderbar, dass du so aufwächst, wissen, ah, okay, und dann beten wir dafür. Und dann habe ich gedacht, wow, es ist so wichtig. Und es war für mich noch mehr Ansporn zu sagen, wir wollen noch mehr leben, wie der Herr das möchte, weil es hat damit zu tun, dass die Furcht des Herrn in unserer Familie gemehrt wird. Es hat mit uns zu tun. Ich habe einen Bibelvers, ich habe ein Lied daraus gemacht und es war einfach so eine Verheißung, die ich liebe, eine Verheißung, die der Herr uns gegeben hat. Und wir saßen dann auch die Woche so und dann habe ich gesagt, Kinder, ich habe ein Lied geschrieben und das geht über unsere Verheißung. Da habe ich erzählt von Jermaine und mir, unsere Verheißung. Und ich habe die gespielt und die haben die mitgesungen und so weiter. Und dann sagte die Salome in einer ganz normalen Identität, das ist unsere Verheißung. Das ist unsere Familienverheißung. Und ich habe gedacht, boah, weißt du, es war nicht so, weißt du, das ist meine Verheißung und Jermainas Verheißung. Da kommt jetzt auf einmal ein Kind und sagt, und das gehört mir auch. Und ich habe gedacht, boah, in einer Normalität, weißt du, die dich einfach nur schockt. Und dann habe ich gedacht, es passiert etwas, wenn wir etwas annehmen und mit den Kindern darüber sprechen. Und sie müssen hören, was der Herr tut in unserer Mitte. Es ist, wie wir das lesen. Weißt du, es ist so wunderbar. Und die Kinder, die es noch nicht kennen, sollen es hören. Damit sie den Herrn, euren Gott, fürchten lernen. Sie müssen es hören. Du musst erzählen, was der Herr mit dir macht. Und wenn der Herr noch nichts mit dir macht, dann lass mit dir etwas machen. Es geht um deine Kinder. Meine Kinder fragen mich oft, Papa, und? Was hast du mit Gott erlebt? Nichts. Was für eine Message an meine Kinder. Also komme ich zu mir und sage, Gott, meine Kinder müssen dich kennenlernen. Und der einzigste Weg momentan ist noch mehr durch mich. Also wirke in mir, wirke in meiner Frau. Ich möchte, dass wir als Haus dem Herrn dienen. Ich sage das immer wieder meinen Kindern. Ich habe gesagt, das ist ein Vers, der so gut ist. Ich und mein Haus werden dem Herrn dienen. Ich sage meinen Kindern, wir werden zusammen vor dem Herrn dienen. Ich spreche das immer wieder so auf. Wisst ihr das? Ja, Papa. Das ist manchmal, diese Normalität manchmal, die macht mich kirre. Also seid immer begeistert, ne? Es wird morgen. Und auf jeden Fall. Aber weißt du, das ist so, wenn sie dann anfangen, die Dinge zu erleben, dann sagst du, genau, das ist das. Sie werden so den Herrn fürchten, die es noch nicht kennen. Sie müssen es kennenlernen. Unsere Kinder müssen den Herrn kennenlernen. Es reicht nicht aus, Sonntag morgen. Das reicht nicht aus. Deine Kinder werden sagen, toll, was der Stefan erlebt. Wenn ich hier vorne stehe und was erzähle. Oder toll, was der Frank erlebt hat. Aber weißt du, was bei deinen Kindern wirklich was auslösen wird? Wenn meine Eltern das erleben. Meine Eltern erleben genau den gleichen Gott. Ihm muss es geben. Da passiert etwas. Da ändert sich etwas. Und es ist so wundervoll, wenn wir diese Verantwortung, die wir jetzt gerade haben, wirklich mehr in Kauf nehmen. Und weißt du nicht, wir erzwingen was, wir machen was. Wir müssen ihn mehr kennenlernen. Wir müssen ihn fürchten, dass unsere Kinder auch den Herrn fürchten lernen. Wir kommen nicht drum rum. Wir können nicht sagen, Herr, segne meine Kinder, ich mache den größten Mist, aber bitte bewahre sie und mach sie gut. Das wird nicht funktionieren. Der Bumerang kommt zurück. Hab mal ein Kind gesehen, das ist in wirklich religiösen Verhältnissen aufgewachsen und ist aber ziemlich gut geraten. Und ich habe mich immer gefragt, wie klappt das? Wie können Kinder da, also ohne Auswirkungen, sage ich, boah, das muss ja Gnade sein. Und dann kamen aber Dinge, wo ich gemerkt habe, dass dieses Kind erhebliche Schwierigkeiten hatte mit bestimmten Dingen aus ihrer Erziehung heraus. Und da habe ich gedacht, das ist ja gruselig. Weil das kann 10 Jahre lang gut gehen und du denkst, es ist alles in Ordnung. Aber dann kommen Dinge im Leben und dann kommt raus, was drin ist und dann kommt raus, was die ganzen Jahre passiert ist. Und ich habe mich erschrocken. Und ich habe das mehrfach bei Menschen beobachtet, wo ich gesehen habe, man weiß nie. Sorry, das ist jetzt zwischen mir und dem Herrn, alles gut. Das Problem bei mir ist, die Dinge, die passieren, ich kann meine Familie richtig nerven. Warum? Weil ich einen Vers habe, den ich liebe. Und das ist der Vers, der Herr hat mich jetzt gerade daran erinnert. Sprüche 3, Vers 6. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Und das ist wirklich eine Herausforderung für mein Umfeld. Weil egal was passiert, ich versuche den Herrn zu erkennen. So, meine Frau hat eine Kette gehabt, die hat jahrelang gehalten. Die Kinder haben dran gerissen von klein und was weiß ich, hat immer gehalten. Jetzt diese Woche ist die Kette kaputt gegangen. Wir haben was getragen zusammen und auf einmal ging diese Kette kaputt. Und die Jemaine sagte, meine Kette. Und das Erste, was ich sagte, ist, was will der Herr uns damit sagen? Und meine Frau, die Kette ist kaputt. Ich weiß. Und weißt du, sie dachte über ihre Kette nach und ich dachte nach, was will der Herr damit sagen? Was will er damit sagen? Das ist komisch. Dann brachte ich meinen Sohn zum Schwimmkurs. Und sie stand in der Schwimmhalle und auf mich rennt ein Junge zu, pitschnass und klatscht gegen mich und die ganze Hose ist nass und er rennt weg. Und ich stand da so und hab gedacht, was soll das? Und ich wollte irgendwas sagen, aber da habe ich gedacht, ich bin ja gläubig. Und dann sollte ich jetzt noch einkaufen gehen und die Hose ist nass. Ich sagte, was denken die jetzt? Und dann fragte ich mich, Herr, was willst du mir damit sagen? Dann kam ich vom Einkaufen wieder meinen Sohn abholen. Mein Sohn stand vor mir im Schwimmbad. Ich stand einfach nur da. Und hinter mir kommt ein Junge pitschnass mit Rotznase und läuft gegen meinen Rücken und macht mich nass. Ich gucke ihn an, er guckt mich an und geht weiter. Komplett nass. Ich sage, ja, was willst du mir damit jetzt sagen? Sag ich, das ist jetzt schon das zweite Mal. Und dann mache ich mir den Tag drüber Gedanken und denke, was ist das? Du merkst, ich habe echt Probleme. Ich denke, was soll das alles? Gestern kommen wir zur Jugend. Wollten Jugend machen, Fußball spielen gehen, also habe ich die schlechtesten Klamotten rausgesucht, die ich hatte. Loch in der Hose, T-Shirt, das schon nicht mehr so gut aussieht, Schuhe, die total daneben sind. Dann kommt raus, wir fahren zum François, in Gottesdienst. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich kann so nicht gehen. Ich habe jetzt keine Zeit mehr da, dass du dich umziehen kannst. Ich stand dann, habe überlegt und sofort kam mir der Gedanke, ja, was willst du mir damit sagen? So, verstehst du, was ich für Probleme habe? Ich muss das mit der Kette auf die Reihe kriegen, mit dem Wasser auf die Reihe kriegen und jetzt noch mit den Klamotten. Ich sagte, meine Woche war stressig. Und das war alles innerhalb von 2 Tagen. So, aber ich kenne diese Stelle und ich habe eine Offenbarung über diese Stelle gehabt. Deswegen kann ich das nicht auf Seite schieben, weil ich weiß, erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Also fing ich mich an zu fragen. Ich habe den Herrn gefragt, Herr, was willst du mir damit sagen? Was ist los? Was passiert da? Gestern Abend lagen wir dann noch im Bett und so dann um 12 Uhr nachts, ich kann auch eine Nervensäge sein, um 12 Uhr nachts, Schatzi, ja, was denkst du, was der Herr uns sagen will wegen der Kette? Jetzt meine Frau, ich übertreibe nicht, das ist wirklich so. Keine Ahnung. Ich sage, aber denk doch mal drüber nach. Was denkst du, was er dir sagen will? Schatzi, ich weiß es nicht. Und auf einmal kam aber ein Gedanke meiner Frau und sagte, oh, aber weißt du was? Und dann erzählte sie etwas über die Kette und dies und das. Und dann habe ich gedacht, ah, ja, das ergibt Sinn. Ich dachte, boah, Halleluja. Da konnte ich beruhigt schlafen. Weil ich dann wusste, ah, okay. Und Gott sei Dank habe ich das andere schon auch mit dem Herrn geklärt gehabt. Sonst wäre das eine unruhige Nacht für mich gewesen. Und ich habe den Herrn gefragt, ich habe gesagt, Herr, warum? Warum bin ich nass geworden? Ich meine, dieser eine Junge, okay. Auch wenn ich das nicht verstanden habe. Alle stehen da rum und er rennt mich an. Und dann der andere Junge, wieso? Und die Rotznase, weißt du, da kannst du dir vorstellen, da kommt ein, ne, und der fällt so gegen mich mit dem Gesicht so alles, weißt du, und ich stand, ich war echt verwirrt. So, und dann habe ich den Herrn gefragt, habe ich gesagt, Gott, warum? Was willst du damit sagen? Ich sage, ich will dich erkennen auf meinen Wegen. Und dann fing der Herr an, zu mir zu sprechen. Und sagte, Stefan, es wird eine Zeit kommen, da können sich die Leute nicht mehr schützen vor meinem Wasser, das fließen wird. Wow, es wird eine Zeit kommen, Da werden Menschen, die voll sind mit meinem Geist, die durchtränkt sind mit dem Wasser des Lebens, sie werden Menschen anrempeln und die Menschen werden nass sein. Sie werden merken die Gegenwart Gottes. Sie werden merken meine Kraft. Ich werde meine Kraft ausgießen in einem Maße, wie es noch nicht vorgekommen ist. Und der Herr sprach zu mir diese Dinge und ich, oh, Halleluja, ich sage, mehr, mehr. Ich wollte nochmal ein Schwimmbad zurück und mich anrempeln lassen von allen. Weißt du? Und das war dann so herrlich und das ergab auch Sinn. Und er hat gesagt, genau, Halleluja. Weißt du? Und das war so wunderbar. Und dann, was war noch gewesen? Wir hatten noch drei Dinge gehabt. Meine Anziehsachen. Dann habe ich gesagt, Gott, so peinlich. Dann habe ich so gedacht, ne? Vielleicht in der Versammlung, ich kann so ganz hinten rumgehen, aber wir waren echt spät dran, das heißt Haupteingang vorne. Oh Gott. So, dann schnell vorbei und dann Frank war direkt vor mir. Hallo! Hi! Und dann noch ein anderer Leiter. Hallo, hallo! So, und dann stand ich da und sagte, Gott. Wirklich, du, ich sag Gott, weißt du, du sprichst zu mir wegen Kleinigkeiten, wegen dem Traum mit Salome. Du hättest mir vorher doch sagen können, zieh andere Klamotten an. Ich sag, das wäre doch ein einfaches gewesen, sagte der Herr. Ja, aber dann hätte ich nicht zu dir reden können, was ich dir jetzt sagen will. Das ist so schön. Also wenn du denkst, solltest du dich nach dem Prophetischen ausstrecken, überleg ganz genau. Und dann saß ich da, hab gedacht, okay Gott, warum ist das jetzt so? Warum stehe ich jetzt so hier? Und dann sagte der Herr, Stefan, es kommt nicht auf das Äußere an, es kommt auf das Innere ran. Ich lege meine Furcht in die Herzen und nicht auf die Herzen. Und in dem Moment, ich hatte vorbereitet eigentlich, dass mit den Herzen das etwas zu tun hatte, wurde das Wort mir noch lebendiger und ich sagte, wow, es geht nicht darum, was Menschen denken, es geht nicht darum, was vor Augen sind, was wir denken, was dies, es geht um das Werk in unserem Inneren, was nach außen kommen wird. Und ich war so gesegnet, ich habe mich so gefreut in meinen kaputten Klamotten im Gottesdienst und ich war happy. Aber weißt du, das Wunderbare ist dieser Vers, erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Du fängst an, Dinge zu erkennen. Du fängst an, den Herrn zu erkennen in den Dingen, die vorher nicht da gewesen sind. Und du fängst an, ihn zu erkennen und du erzählst mit deinen Kindern darüber. Und du fängst an, mit deinen Kindern so zu reden. Was denkst du, was will der Herr sagen? Und dann fangen sie an, sich Gedanken zu machen. Auch wenn sie sagen, sie haben keine Ahnung. Ja, aber denk mal drüber nach. Erkenne den Herrn. Das kannst du nicht produzieren. Natürlich hätte ich mir was zusammenreimen können. Natürlich kann ich das auch machen. Ja? Dass du einfach denkst, ja, warum ist dies? Ja, vielleicht, weil das und das aus logischem Verständnis. Ich rede hier nicht von logischem Verständnis. Du musst eine Antwort von Gott für die Dinge bekommen. Mit deiner Logik kommst du schnell ans Ende. Du bist vielleicht befriedigt für den Anfang, aber es tut kein tiefes Werk in dir. Und weißt du, hätte ich mir das aus logischem zusammengereimt, ah, das hätte vielleicht Wasser, ah ja, genau, Wasser, genau, das, dies, genau, ah, Amen, okay. Es hätte nicht diesen Effekt gehabt in meinem Herz, als der Herr mir das gesagt hat, du, ich habe erstmal im Geist geschwankt. Ich musste erstmal wieder klarkommen hier auf Erden. Wenn du solche himmlische Worte hast, weil du merkst, boah, das sagt jetzt Gott, das denkst du dir jetzt nicht gerade aus. Hammer, Hammer. Und dann fließt das und dann kommt das und dann merkst du, wow. Weißt du, und darum geht es, erkenne den Herrn. Und wir müssen den Herrn erkennen auf den Wegen. Nicht ihn zusammenreimen in unserem Leben. Manche reimen sich zusammen. Die Kinder wird das nicht beeindrucken. Die wird sagen, Gedichte lernen wir auch in der Schule. Aber weißt du, wenn die merken, das ist der Herr, dann kommt die Salbung. Und das rührt die Herzen an. Und das ist etwas völlig anderes. Und das ist das, was wir brauchen auch für unsere Kinder. Weißt du, auch wenn du vielleicht jetzt nicht so Träume hast und so weiter, kannst du ja auch einen suchen außer mir, der Träume hat. Und dann sagst du, träum mal für mich. Aber weißt du, es tut mir leid, aber ich versuche mit meinen Träumen schon alle klarzukommen. Weißt du, das ist einfach... Wenn du jetzt sagst, träum noch für mich, dann kommt alles durcheinander bei mir, weißt du? Dann wird's ganz verrückt. So, aber weißt du, du kannst in dem, wie der Herr dich ausgestattet hat, wird der Herr zu dir sprechen. Weißt du, und wenn du sagst, ja, weißt du, ich studiere eher das Wort und ich bin lehrermäßig und was weiß ich, der Herr wird durch sein Wort zu dir sprechen. Du wirst sein Wort lesen und der Herr wird aus dem Wort zu sprechen. Ja, aber was ist, wenn an dem Tag was dran ist und es steht vielleicht nicht in der Bibel? Du wirst auf Ideen kommen hier aus dem Wort mit dem Heiligen Geist. Das sage ich dir. So, der Herr wird reden. Weißt du, manchmal sind wir so und so, ja, der hat dies, der hat das, der hat das und ich habe das nicht. Du hast genau das, was du für dein Leben brauchst. Und der Herr wird dementsprechend zu dir reden. Wenn du denkst, weißt du, aber ich bin ein Esel. Esel haben auch gesprochen. Haben ganz klar Belial den Weg des Herrn gesagt. So, Halleluja, wenn Esel bist, sei ein Esel, der spricht. Gott hat dich genau richtig ausgestattet, wie du bist. Und er wird so zu dir sprechen. Genau so. Und weißt du, das ist das Wunderbare. Und wir gucken manchmal, ja, aber weißt du, jetzt steht das hier mit den Kindern und die sollen den Herrn und aber die anderen, aber die anderen, aber die anderen, aber die anderen, die anderen, die anderen, die anderen, die anderen. Was ist mit den anderen? Was ist mit dir? Ach, ich bin nicht so das rechte Vorbild. Werde das rechte Vorbild. Ob das eines Tages wird, ab heute. Wir sagen unseren Kindern, ihr seid Vorbilder und ihr müsst euch benehmen entsprechenden Ordnungen Gottes, weil ihr ein Vorbild seid. Und an dem Zeugnis von Natal fand ich das super. Und da haben wir gesagt, seht ihr, das ist der Punkt, du bist ein Vorbild für andere. Guck mal, da ist ein kleiner Junge, der sieht dich und fängt an anzubeten. Du bist ein Vorbild. Wir müssen das hören von klein auf. Weil manche denken, Erwachsene, ich kann machen, was ich will, es hat keine Konsequenzen und keiner wird irgendwie schauen und zum Vorbild nehmen. Ich kann mich erinnern, als wir so in der Abfallzeit waren, ein Bruder und ich, da kam einer, ich habe ja nur mich gesehen, weißt du? Ich war wieder in den Drogen zurück, ich habe ja nur an mich gedacht. So, und dann kam dieser Bruder auf uns zu und sagte, wisst ihr nicht, dass ihr ein Vorbild seid? Und ich schaute ihn an und sagte, weißt du, ich bin kein Vorbild für jemanden. Ich bin momentan kein Vorbild. Und er sagte, du verstehst das nicht. Weißt du nicht, dass du gerade aktuell ein Vorbild bist? Ich sagte, ich will kein Vorbild sein gerade. Er sagte, du verstehst es immer noch nicht. Du bist ein Vorbild. Und du glaubst nicht, du kannst dir nicht vorstellen, in christlichen Kreisen, was da manchmal abgeht. Aber da ich wieder Drogen nahm damals, habe ich gemerkt, dass in vielen christlichen Kreisen die Leute Drogen nehmen. Und dann jemand aus unserer Gemeinde, habe ich dann auch mitgegeben, nicht aus dieser, ne? Das war so, der auch Drogen genommen hat und hat gesagt, ich kenne da eine andere Gemeinde, so, weiß nicht, 300 Kilometer weiter entfernt, und da kenne ich jemanden, und sind wir hingefahren und die hat Drogen besorgt, ihr Vater war auch in der Gemeinde, der hat da die Hausparty bewilligt und so. Und ich war dann irgendwie und habe gedacht, ich wollte ja wieder zurück zum Herrn, weißt du? Und ich fand das schon komisch. Und dann war da ein Mädchen gewesen und irgendwie kamen wir in Kontakt und ich habe gedacht, oh Mann. Und die war total verliebt in mich und die hat auch Drogen genommen, weißt du, weil ich Drogen genommen habe. Ich wollte das ja gar nicht. Ich wollte ja gar kein Vorbild sein. Ich wollte ja einfach, dass mich alle in Ruhe lassen und ich versuche klarzukommen und hoffe, dass ich irgendwann wieder zum Herrn komme. Und weißt du, dieses Mädchen, das hat versucht, ihr Leben zu nehmen, weil die so kaputt war. Aber ich konnte ihr kein Wort des Herrn geben, weil ich selber kaputt war. In dieser Zeit, ich habe auch Dinge erlebt mit Gott, weißt du, in dieser Zeit, weil Gott mich gezogen hat, aber ich habe viele Dinge in den Sand gesetzt, durch ein falsches Vorbild. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich im Kino gewesen, total auf Drogen, und da rief mich eine an, damals aus ein Teenie-Mädel, das ihr Leben auch einfach anfangen wollte, mit dem Herrn zu leben, durch damals mein Vorbild. Und dann rief es mich jetzt an und sagte, Stefan, was soll ich machen? Und ich bin kurz davor, Drogen zu nehmen. Und ich war total stoned und habe so bei mir gedacht, ey, weißt du, ich habe selber Probleme. Ist mir eigentlich egal. Ich bin kein Vorbild mehr. Such dir ein anderes Vorbild. Und weißt du, das ist oftmals, was Menschen denken. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hören, dass unsere Kinder hören, du bist ein Vorbild. Du bist, ob du willst oder nicht, du bist ein Vorbild. Irgendjemand wird sich an dir orientieren. Und so, ich hab keinen Bock, ist mir alles egal. Es gibt noch jemanden, der so denken wird, weil er dich sieht. Das ist so. Aber wir denken, ja, weißt du, jetzt bin ich nicht so das Vorbild. Nimm einen anderen. Du kannst das nicht handeln. Du kannst das nicht handeln. Weißt du, es gab Leute damals in der Schule, und das waren so die Coolen. Kann ich mich erinnern, die Coolen, das sind heute meistens die nicht so cool sind. Ja, genau, danke. Ich habe jetzt nach Worten gerungen. So, aber damals gab es eine Schule und die waren so cool und jeder hat auf die geguckt. So, das waren die Coolen, weißt du, die haben die kleinen Kids verkloppt und so und wow, bisschen aus dem Weg gegangen, ne? Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Vorbild. Danke. Amen. Amen. Jetzt war schon wieder am Rad dann. Worauf willst du hinaus? Ach, wir waren bei Vorbild, ja. Und weißt du, und ich kann mich so an einen erinnern, der war einfach so mein Vorbild. Ich habe so geguckt, der ist cool und der kommt gut an und der nimmt auch Drogen und raucht und so musst du auch sein, damit du cool bist. Und weißt du, und irgendwann wurde das mein Freund und irgendwann haben wir geredet und ich habe gesagt, weißt du, ich habe dich immer bewundert und dann schaute er mich an und sagte, wie, du hast mich bewundert? Warum? Und ich sagte, du warst ein Vorbild und er konnte das nicht verstehen, er konnte, wie ein Vorbild? Und dieser lief herum und hat nicht gedacht, dass er ein Vorbild für irgendjemanden wäre. Aber da waren so viele Menschen, die gesagt haben, das ist unser Vorbild. Verrückt. Aber das ist die Wahrheit. Und das Ding ist, jeder von uns ist ein Vorbild. Ob du willst oder nicht. Aber wir entscheiden, was für ein Vorbild wir sein werden. Wir entscheiden das, wir können das entscheiden, wir können sagen, Gott, ich will ein Vorbild werden zu deiner Ehre, in Wahrhaftigkeit, in Wahrheit, in Offenheit, in Transparentheit, in Liebe, in Vollmacht, in Kraft, in Salbung und so weiter. Das liegt an uns. Was wünschen wir uns für unsere Kinder? Und dann schauen wir unser Leben an und sagen, wie leben wir unser Leben? Wünschen wir genau dieses Leben für unsere Kinder? Würden wir sagen, das wünsche ich mir genauso für meine Kinder. Und dann merkst du deine Arbeitsfelder. Dann merkst du, ja, super. Geht das für dich durch? Ich denke, dass wir dahin kommen sollten, zu sagen, ich wünsche meine Kinder, dass sie genau dasselbe Leben, was ich lebe, leben mit Gott. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, das kann ich noch nicht sagen, dann geh die Liste durch und sag, hilf mir, dass ich das sagen kann. Weil an wem sollen sie sich orientieren? Es ist wichtig, dass wir verstehen, wir sind die Orientierungshilfe für Menschen. Weißt du, wie viele weltliche Menschen enttäuscht sind von Christen? Warum? Weil sie die zum Vorbild genommen haben. Warum bin ich in die Drogen zurück? Das soll keine Ausrede sein. Aber weil da Christen waren, wo ich gedacht habe, die folgen doch dem Herrn. Und die haben schlimmer gelebt als die Welt. So war eine Enttäuschung da, wo ich gesagt habe, ich will nichts mehr mit den Christen zu tun haben. So, und wir müssen verstehen, wir alle sind ein Vorbild für irgendjemanden, den ganzen Alltag, was wir tun. Irgendjemand wird auf uns gucken. Irgendjemand wird vielleicht sagen, was du gar nicht mitbekommst. Ach, der nennt sich Christ. Ja, guck mal aber, was der letzte gesagt hat und was der da gemacht hat und dies und das. Natürlich wird es Leute geben, da kannst du leben wie Jesus. Hast du schon mal Jesus gelesen? Da waren auch Leute, wieso könnt ihr das machen? Die wird es immer geben. Weißt du? Wieso kann er dies und das und was hat der gemacht und was hat der gesagt und warum am Sabbat teilen und dann dies. Herausfordernden Menschen gibt es immer in unserem Leben. Aber wir können auch Bewahrung geben für Leute, die Gott ernsthaft suchen. Und die gucken, wie wir leben und was wir machen. War so interessant mit einer Person, die ich dann irgendwann kennengelernt habe. Und wenn wir uns heute noch sehen, dann umarmen wir uns auf der Straße und so weiter. Ihr kennt den Herrn nicht. Aber sie sagte, ich habe immer eure Familie beobachtet, wie ihr miteinander umgeht. Und ich so, und dann kommt ihr direkt, ne, von der Liste. Und dann warst du jetzt gespannt, was sagt sie jetzt, ne? Und dann, so liebevoll. Ach, das war der Punkt. Ja, Halleluja. Cool, liebevoll. Ja, liebevoll. Okay, gut. Und dann hat sie gesagt, das ist so schön. Und dann konnten wir Zeugnis geben von unserem Leben und so weiter, was sie richtig berührt hat. Diese Frau. Aber weißt du, so ist das. Du guckst dein Leben an und sagst, da ist Veränderung, da ist Veränderung. Wir könnten uns ja nicht hinstellen und sagen, es ist alles perfekt. Hey, ich weiß nicht, warum ich noch nicht entrückt bin. Ich frage mich das jeden Tag. Keine Ahnung, was noch aussteht. Nein, ne? Das können wir ja nicht sagen, sondern das sind so viele Punkte. Aber weißt du, ich bin überzeugt von dem jetzt hier, was ich jetzt sage. Du kannst für dein Leben annehmen, was du willst, aber ich habe das für mein Leben angenommen. Ich kann den größten Mist machen. Aber weißt du, weil ich den Herrn kenne und ich ihn liebe und er weiß, dass ich alles so machen will, wie er das möchte, deckt er bei manchen die Augen zu. Weißt du, und die sagen dann, oh, du bist aber heute gut drauf. Und weißt du, das ist so, weil das ist ja alles übernatürlich, der Herr ist ja am Wirken, er sieht ja unser Herz. Und das heißt, wenn wir sagen, Herr, wir wollen in die rechten Wege gehen, auch selbst wenn wir missbauen. Der Herr wendet das zum Guten. Er wendet das zum Guten. Und das ist so wunderbar. Und das ist so herrlich. Und dann kannst du auch sogar Zeugnis geben. Dann scheust du nicht. Vor kurzem haben wir mit einem Leiter-Ehepaar gesprochen und ich habe gemerkt, Mensch, irgendwie, da kam so irgendwie so Überheblichkeit. Und dann sagte der Herr zu mir, du fängst jetzt an, über all deine Fehler zu sprechen. Und ich habe gesagt, ja, das gefällt mir aber nicht. Ich würde jetzt eher gute Zeugnisse erzählen von mir. Ich denke, das kommt besser an hier in der Runde. Und dann fing ich an. Ach, wisst ihr, was ich letztens falsch gemacht habe? So fing ich an, erzählt. Ne? Und du hast gesehen, bei dem einen Leiter, oh, der hat mich immer komisch angeguckt. Und ich habe gesagt, Herr, können wir aufhören? Der, nee, ich bin noch nicht am Ende. Und dann sagte der Herr mir, jetzt soll ich dann noch was sagen? Ne? Und da war so eine Heuchelei dabei gewesen, ne? Die erst vor ein paar Wochen dann da gewesen ist. Ne? Und dann habe ich gedacht, oh Mann, jetzt kann ich dem Leiter aber auch nicht sagen, du liegst schon 3 Jahre zurück. Weißt du, weil ein bisschen willst du dich ja retten. Ne? Und der Herr sagt, erzähl. Ich sage, oh Gott, das ist fies, das weißt du. Und dann habe ich das auch noch erzählt. Der Leiter, der hat mich überhaupt total schräg angeguckt. Ich habe gedacht, meine Güte, meine Güte. So, habe ich gefragt, wie ich am nächsten Abend überhaupt da dienen soll. Ne? Aber dann hat gleich am ersten Abend passiert direkt ein Wunder. Weißt du? Und da habe ich gedacht, ist es nicht interessant, weißt du, Gott sagt hier, demütige dich jetzt vor denen, weißt du, und du tust das, aber er erhöht dich. Das machst du nicht, das macht er. Und da habe ich gedacht, boah, und das war echt eine krasse Lektion für mich, weil du willst es ja gar nicht. Weißt du, abends warum? Und ich habe noch gedacht, vielleicht kann ich noch ein paar positive Zeugnisse erzählen, weißt du so. Und dann war der Abend rum und ich habe dann mich gefragt, Herr, warum? Da habe ich nachher zu meiner Frau, habe ich dann zu Jemena gesagt, Jemena, das war mir echt peinlich. Aber dann hat Jemena auch gesagt, ich habe mich auch schon gewundert. Ich sage, ja, aber machen. Ne? So. Aber weißt du, das ist so, ja, manchmal ist das so, aber weißt du, diese Dinge wendet Gott zum Guten. Und dann kommt auf einmal einer und sagt, hey, weißt du was, ich bin so froh, dass du das erzählt hast, das hat mich so ermutigt, weil ich hatte auch damit zu kämpfen und damit Probleme gehabt. Danke, dass du das gesagt hast, denkst. So, weißt du, das Wunderbare ist mit unserem Herrn, selbst wenn wir Mist machen, und wir stehen dann dazu und sagen, Gott, hier stehe ich, das ist Mist. Er verwandelt das in Gold. Und das ist das Wunderbare, wenn wir mit Gott wandeln, wir wandeln mit ihm, erkenne ihn auf all deinen Wegen. Er selbst ebnet die Pfade. Wann wird er meine Pfade ebnen, wenn ich ihn erkenne auf meinem Weg? Du, wie ich am Anfang gesagt habe, du kannst die Dinge zusammenreimen, aber das gibt er, er gibt keinen geebneten Weg. Du wirst immer noch vor dem Berg stehen. Aber wenn du den Herrn erkennst und der Herr spricht, dann macht sich Bahn. Dann macht, die Berge müssen Bahn machen. Er ebnet selbst deinen Weg. Der Herr geht uns voran. Und so stelle ich mir das vor, wenn wir ihn erkennen und wir sagen, das bist du, Herr. Dann zertritt er diesen Berg. Und er macht dir Bahn. Und du sagst, Halleluja. Und dann gehst du da durch. Und dann wieder irgendwas passiert. Und denkst, Herr, was ist das? Wenn du dir zusammenreimst, dann kletterst du auf den Berg, rumpst rum, machst irgendwas. Aber wenn du ihn erkennst, er zermalmt die Berge vor dir. Und das ist ein Unterschied. Und deswegen, also sagen, ich bin nicht für Spinnereien, dass wir irgendwie so denken, so, warum steht die Kanzel hier? Braun, was ist braun für eine Farbe? Was meint das? Warum ist ein Banner hier? Was meint das? Warum stehe ich davor? Warum stehe ich dahinter? Was ist los? So, davon rede ich nicht. Das meine ich nicht. Das ist so verrückt, meine Leute. Weißt du, da klingelst du, da gehst du dann rein, dann klingelst du, drückst du einmal die Klingel. Du hast nur einmal geklingelt. Was bedeutet einmal? Puh, keine Ahnung. Hättest du zweimal geklingelt? Habe ich, ja, sorry. Okay, gut. Du kommst ran, hast du deine Füße nicht abgedehnt? Was will der Herr denn damit sagen? Okay, dann zieh ich die Schuhe aus. Nein, du hättest sie anlassen sollen, vielleicht wärst du dies, wärst du das. So, das ist ja verrückt, davon rede ich nicht. Also bitte denk nicht, wenn jetzt dein Ehepartner anfängt mit solchen Spielchen, schick eine Seelsorge. Das ist ja wirklich dann nicht mehr, das ist ja echt irgendwie. Ne, warum hast du den Teller jetzt schon leer gegessen? Ah, ich habe zwei Nudeln übrig gelassen, warum habe ich zwei Nudeln übrig gelassen? Davon habe ich nicht geredet. Warum hast du dreilagiges Klopapier? 2 wird doch auch reichen. Warum dreilagig? Warum hast du 4-lagig? Was ist hier los? Davon habe ich nicht geredet. Ich möchte das einfach nur noch mal ganz klar sagen. Das ist nicht, dass ich mich jetzt für euch rechtfertige, aber ich möchte euch schützen. Dass du nicht auf irgendwelche Ideen kommst und denkst, das ist normal. Nein. Das ist nicht normal. Das ist verrückt. Das würde jeder in der Welt auch denken, das ist verrückt. Stell dir vor, wirst du vom Polizisten angehalten. Warum halten sie mich jetzt erst an? Ich bin die ganze Zeit schon runtergefahren. Warum kriege ich nur einen Punkt? Es müsste doch 2 sein.
weißt du, und so, und warum muss ich nicht aussteigen? In Amerika müssen die aussteigen, ihre Hände verschränken. Warum ist das hier so? Was hat das zu bedeuten? So, die führen dich ab. Zu Recht. So, sondern es geht mir wirklich darum, dass wir den Herrn erkennen. So, wenn es manche Dinge gibt, wenn du dich fragst, warum, und der Herr antwortet nicht, na gut. Aber weißt du, das ist wichtig, wir erkennen ihn, weil die Kinder, die werden sowieso sagen, jetzt hat er eine Macke dann, wenn du so bist. Die werden doch keine Wunder erleben. Die sagen, das ist ein Wunder. Echt, wieso? Also mein Papa, der hinterfragt alles. Und dann ihre Freundin, ja, nee, da muss Haargummi muss rausmachen. Ja, letztens hat er prophezeit wegen Haargummi, schrecklich. Nein, weißt du, das ist wirklich schräg. Ich weiß nicht, ob du schon mal sowas erlebt hast, wenn nicht, sei gesegnet. Aber echt, echt, es gibt Leute, wo du denkst, die gibt's nur bei christlichen Bereichen, solche Leute. Die findest du nicht in der Welt, die findest du echt schrecklich, manche Sachen. So, davon rede ich nicht. Das ist wie dieser Prophet, der aufstand in der Versammlung und dann sagte er, der Herr spricht, so wie ich mit Mose in der Arche gewesen bin. Dann setzt er sich wieder hin. Ein paar Minuten später steht er auf. Der Herr spricht, ich habe mich vertan, es war Noah. Ich meine, was kann er dafür, wenn der Herr sich vertut? Ne? Das muss man auch Nachsicht haben. Also das muss man schon sagen. Ne? Aber weißt du, von diesen Dingen rede ich. Ich rede wirklich, du erkennst den Herrn. Du weißt, das ist jetzt Gott und er ebnet deinen Pfad. Du wirst merken, er ebnet, er macht das. Das ist was ganz anderes. Das war, und dann werden die Kinder das merken und sagen, das war jetzt Gott. Boah, das war jetzt Gott. Ich erinnere mich an dieses Zeugnis, was für meine Kinder auch sehr krass war. Wir waren unterwegs, habe die ganze Zeit gedacht, irgendwas stimmt auch mit dem Auto nicht. Da sind wir 500 Kilometer oder 600 Kilometer gefahren. Die ganze Zeit habe ich gedacht, irgendwas stimmt mit dem Auto nicht. Und ich wusste aber nicht, was. Ich bin kein Mechaniker. So, und dann waren wir auf dem Rückweg von unserem Urlaub. Und wieder denke ich, irgendwas stimmt mit dem Auto nicht. So, und dann fing ich an, immer mehr Lobpreis zu machen, den Herrn anzubeten. Auf einmal sah ich einen Engel. Und er macht mit seiner Schulter oder mit seinen Händen, hielt er meinen Reifen, den rechten Reifen, hielt er fest und fuhr und flog mit. Ich habe ein Tempo drauf gehabt, da ich, der Engel kommt mit. Und irgendwie sah ich den da. Und ich sagte, Schatz, auf dem nächsten Rastplatz müssen wir raus. Da hält ein Engel unseren Reifen fest. Irgendwas stimmt da nicht. Und so bin ich ausgestiegen und sah den Reifen an. Eine Schraube war schon weg, eine abgebrochen. Und da ich dachte, ui, zum Glück war der Engel da. So, und weißt du, das kriegen die Kinder dann mit. Sie sagen, Papa, wo hast du das gewusst? Ich habe gesehen, da war ein Engel, der Herr ist mit uns. Der Herr führt uns und leitet uns. Das sind Dinge, weißt du, die denkst du dir nicht aus. Und dann merken die Kinder, boah, Gott ist mit uns. Und das festigt sie und das bringt sie in die Furcht des Herrn hinein, dass sie sagen, du, das wollen wir auch. Die wollen das nicht immer. Weil es gibt Tage auch, da haben meine Kinder überhaupt keinen Bock. Da muss ich ihnen sagen, mach's ohne Bock. Aber, weißt du, ja, das ist auch einfach so, weißt du, dass sie auch manchmal dann sitzen im Gottesdienst oder und dann sagen, oh Papa, ich habe keinen Bock mehr. So, du hast keinen Führerschein, du kannst nicht nach Hause fahren. Du bist auf mich angewiesen, Schätzchen, sitzen. So, weißt du, aber ja, dieses gibt es auch. Aber weißt du, solange die noch keinen Führerschein haben, preis dem Herrn. Fahr ganz weit zu Veranstaltungen, weil die können nicht weg. Wenn die dann älter werden, eine Beziehung wirklich so eng mit dem Herrn führen, dann kannst du Probleme kriegen, weil du fährst mit ihnen 1000 Kilometer zur Konferenz und deine Kinder beten und werden entrückt nach Hause. Aber weißt du, wir sind ja jetzt noch am Lernen da. Aber stell dir das mal vor. Das ist so, was ich mir so vorstelle. Weißt du, das ist doch eine Familie, oder? Denkst du irgendwie so, ach, weißt du, ich wäre jetzt gern an dem Ort. Mein Papa hat letztens auch gebetet, wurde entrückt an dem Ort. Und weißt du, Herr, wo willst du mich jetzt gerade haben, weißt du? Und dann kriegst du WhatsApp-Nachricht, dein Kind ist da. Scheibenkleister, himmlischer Führerschein. Oh, daran habe ich nicht gedacht. Aber weißt du, wir bleiben einfach dran und wir sagen, wir wollen unser Leben nah am Herrn dran leben. Und wir versuchen, dass unsere Kinder das mitbekommen. Wir versuchen, mit ihnen über die Dinge zu reden, wo vielleicht manche sagen, ja, aber warum solltest du darüber reden? Warum solltest du da reden, dass da gerade vielleicht eine Geldnot ist oder dies, damit sie sehen, wie der Herr eingreift.
Und sie werden anfangen, dass sie sagen, ich brauche dies oder ich brauche das. Und dann sagen wir ihnen, fang an zu beten. Und dann ist das für sie nicht irgendwie, ich will beten. Das ist so nicht. Warum? Weil sie mitbekommen haben, das ist logisch. Wenn du manchen sagst, manchen Erwachsenen, die sagen, ja das und das, ja bete doch drum. Ja, und die gucken dich an und reagieren irgendwie wie Dreijährige. Aber wenn die Kinder mitbekommen haben, ja das ist normal. Wenn Geld fehlt, bitten wir den Herrn. Halleluja. Und dann reagieren die nicht so, wenn du sagst, bete drüber, wie manche machen das so vertrösten. Ne? Hast du schon mitgekriegt mit ihren Kindern? Ne? Oh, ich will das und das. Ja, dann bete drüber. Was sind die Kinder? Dann gehen sie weg. Ja. Wie erziehen wir die denn ran? Später wirst du irgendwie zu ihnen sagen, bete, und die haben diese Erinnerung. Damit haben meine Eltern mich immer vertröstet, das bedeutet, ich krieg's nie. So, aber wenn sie mit aufwachsen und sehen, du, die haben gebetet, heute Morgen haben wir dafür gebetet, und ein paar Stunden später kam da schon, ja, das ist ja gewaltig. So, und dann haben sie irgendwas und kommen, Papa, ich will das haben. Ich sag, dafür müssen wir aber beten. Dann ist das für sie nicht irgendwie so eine Abfertigung, dass ich sage, lass mich in Ruhe, bete dafür, sondern wir müssen dafür beten. Verstehst du? Das ist wichtig. Wir leben Dinge vor und dann bringen wir sie hinein in die Kinder, und die Kinder, wenn sie in diesen Bereichen Siege haben, die brauchen nicht mehr so viel Glauben dafür aufzuwenden. Ich find's unfair. Die Dinge, die ich mir hart erarbeite, weißt du, und dann gibst du die einfach so deinen Kindern mit und du denkst, die jubeln und danken, die sagen ganz normal, oh cool, dafür habe ich Jahre gebraucht. Ich finde das gemein. Find's nicht? Jahrelang hast du dafür gebraucht. Manchen sagst du zwei Sätze, die setzen das dann um. Aber weißt du, das ist wunderbar. Und ich möchte euch Mut machen, als Eltern und die Kinder, die es noch nicht kennen, wenn du sagst, ja, meine Kinder kennen das nicht, meine Kinder kennen das nicht, meine Kinder kennen das, was sollen wir tun? Sie sollen es auch hören. Sie sollen es hören. Immer wieder hören. Warum? Damit sie den Herrn, euren Gott, fürchten lernen. Sie lernen Gott fürchten. Das ist ein Prozess, deswegen müssen sie immer wieder hören, was der Herr tut. Immer wieder Zeugnisse und nicht die Zeugnisse vor 20 Jahren immer wieder. Es ist ein guter Beginn, wenn du sagst, du, ich habe nur das eine Zeugnis. Preis dem Herrn, fang an, das immer wieder zu erzählen. Aber das ist nicht der 30-Jahres-Plan. Du sagst 30 Jahre lang, das Zeugnis kommt immer gut an. Nein. Ich weiß, Kinder können viel ab. Die können einen Film immer wieder gucken. Können wir nochmal gucken, können wir nochmal gucken, können wir nochmal gucken. Aber 30 Jahre lang, das wird nicht funktionieren. Und weißt du, die Kinder müssen es immer wieder hören. Wenn du Dinge mit dem Herrn erlebst, erzähl es deinen Kindern. Und wenn du bis jetzt das noch nicht gemacht hast, dann wirst du vielleicht erleben, dass deine Kinder dir das nicht abnehmen werden. Und dann fragst du, kannst du mir das abnehmen? Glaubst du das, was ich erzähle? Na, weiß nicht. Fängst du an zu beten und zu sagen, Herr, sie müssen das lernen. Wir haben verpasst, die Lektion früher anzusetzen. Es gibt Lektionen bei unseren Kindern, die haben wir verpasst, früher anzusetzen. Und die dauern dann länger. Das ist nervig, aber das ist kein Argument zu sagen, beten wir halt, hoffentlich tut der Herr ein Wunder. Habe ich auch versucht, klappt nicht. Und dann heißt es, arbeiten mit den Kindern zusammen. Und das ist Arbeit. Weißt du, wir stehen jeden Morgen früh auf, um mit den Kindern zusammen vor dem Herrn zu kommen. So, es gibt so viele Tage, ich würde lügen, wenn ich sage, es gibt manche Tage. Es gibt so viele Tage bei mir, ich würde liegen bleiben. Weil weißt du, ich habe ja schon vorgearbeitet die Nacht. Aber jetzt weiß ich, ich stehe auf für meine Kinder. Und das ist wichtig, dass sie lernen, dass sie Zeugnisse hören. Manchmal, wenn wir was erlebt haben, dann sage ich, Schatzis, morgen mache ich die Andacht und morgen erzähle ich, was ich dann da erlebt habe. Und die sind dann ganz wibbelig. Und dann muss ich aus dem Bett, ob ich will oder nicht. Und einmal weiß ich noch, da war es sehr spät bei mir gewesen. Er hat nur ein paar Stunden Schlaf gehabt und ich habe der Wecker klingelt, ich sage, Schatzi, heute bleibe ich im Bett, ich brauche noch irgendwie ein bisschen. Die Nacht war einfach zu krass. So. Und dann kam meine Frau runter, wo ist Papa? der wollte schlafen. Ist gestern spät geworden.
Der wollte uns aber erzählen, ein Zeugnis. Und da hat er schon gesagt, dies und das, das wollen wir jetzt hören.
So, und dann muss meine Frau die Kinder beruhigen und sagen, Gabba, das geht jetzt. Nein, wir wollen das jetzt hören. Und weißt du, da, und vielleicht, wenn du, weißt du, und das ist, was wir angefangen haben, immer wieder, dass wir sagen, wir ziehen sie ein, wir beten mit ihnen in das normale Leben, wir halten ihnen keine Bibelstundenvorträge.
Wenn du denkst, irgendwie, weißt du, das haben wir auch versucht.
Aber weißt du, wenn du da Bibelschulvorträge hältst, solche Leute kenne ich auch, die sind christlich aufgewachsen, erzogen und die haben Bibelschulvorträge jedes Mal gehört, aber die hatten kein Leben in sich. Und weißt du, das, was die Kinder brauchen, ist, sie müssen Gott erfahren und wissen, das war Gott. Weißt du, natürlich lesen wir mit ihnen die Bibel und all diese Dinge, aber unser Augenmerk ist, dass sie ihn kennenlernen. Dass sie ihn kennenlernen aus dem Wort, im wahren Leben. So, und wie geht das, dass sie ihn im wahren Leben kennenlernen? Durch dein Leben. Das heißt, du musst dein Leben offenlegen und sagen, okay, da haben wir ein Problem. Papa, was willst du jetzt machen? Halleluja, ich werde zum Herrn aller Herren gehen und du kommst mit. Und dann sehen sie, was passiert. Und dann gehst du ins Wort und sagst, Halleluja, guck mal, was da drin geschrieben steht. Du gehst vorher ins Wort, dann erlebst du die Dinge und dann gehst du nachher ins Wort. Und währenddessen proklamierst du. So ist Arbeiten mit dem Wort und du sagst nicht hier, der Herr ist allmächtig, das hat er gesagt, glaubst du das? Nein, warum glaubst du das nicht? So, das wird kein Kind beeindrucken.
Ah, ich glaub's, damit ich keinen Ärger kriege. Okay, okay, Gott ist allmächtig.
Aber weißt du, das ist so wichtig, dass wir sagen, wir leben dieses Leben vor. Wir sind schuldig, unseren Kindern das Leben vorzuleben. Dass wir sagen, sie werden groß werden und sie werden in den Wegen des Herrn wandeln. Heute gibt es Christen, die sagen, wie kannst du das sagen? Und die Kinder waren noch nicht auf der Welt. Da sind uns Leute begegnet, die gesagt haben, ach, und wenn die Kinder erstmal da sind, dann ist das ruhige Leben zu zweit vorbei.
Hallo?
Und dann andere, die haben gesagt, ja, die Schreierei geht demnächst los. Das wird eine Schreierei. Hatten wir bei unseren auch. Und dann war ich so frech irgendwann, weil mir das auf den Keks ging, habe ich ja gebetet und dann habe ich den Leuten gesagt, bei uns wird das nicht so sein.
Oh, du bist aber arrogant.
Ich so, warum? Ich habe doch gebetet. Ach, ja, wart mal, bis sie da sind. Wart mal, bis sie da sind. So, und dann waren wir irgendwo anders gewesen. Da muss ganz ruhig sein bei Kindern. Dann habe ich gedacht, aber weißt du, immer gehört, ne? Das ist so, wenn du noch kein Vater bist, da kannst du alles Mögliche erzählen, die lachen dich alle aus. Und dann habe ich so gesagt, weißt du, ich habe gesehen, Kinder, ne, die so in ruhigem Umfeld aufwachsen, da musst du immer so mucksmäuschen still sein. Und ich habe so gesagt, wenn die Kinder so vielleicht so ein bisschen Lobpreis so aufdrehen, da wird es vielleicht besser sein.
Ja, warte mal, bis du Kinder hast.
Sorry. Dann kamen die Kinder zur Welt und da haben wir das umgesetzt, was wir gesehen haben bei den anderen, was sie nicht umgesetzt haben und haben einfach dann so von vielen einfach geguckt und umgedreht. Und das hat bedeutet, das Kind kam in die Tür rein, das Erste, was ich gemacht habe, war Lobpreis an. Das Erste, was meine Frau gemacht hat, war...
Ich hätte jetzt gesagt Staubsaugen, aber...
aber unsere Kinder sind beim Staubsaugen eingeschlafen. Und beim Lobpreis. Warum? Weil die das gewohnt waren. Die haben das gehört. Und das war so wundervoll. Und mein kam dann so, du kannst ja nicht staubsaugen. Das Kind schläft.
Doch.
Das geht. Weil wir haben gesagt, wir leben unser Leben mit dem Herrn weiter. Und die Kinder, die dazukommen, müssen sich dem Lebensstil Gottes anpassen und nicht wir ihren. So, und es hat geklappt. Und dann kamen die Leute und haben gesagt, ja, bei euch habt ihr nochmal Glück gehabt mit den Kindern. Da habt ihr echt nochmal Glück gehabt. Nee, wir haben dafür gebetet. Ich habe gesagt, das gibt's nicht. Und dann, ja, weißt du, also wir beten schon für unsere Kinder. Die sind, ja, wart mal, bis die laufen können. Weißt du, und immer wieder, was höre ich mir jetzt an von Eltern?
Wart mal, bis die in die Pubertät kommen.
Und ich denke mir, hört das irgendwann mal auf. Ich sehe es vor mir. Warte mal, bis du Enkel hast. Ich denke mir, meine Güte, das nervt. Weil dies, weil das. Ich habe nur eine Antwort. Weil Gott. Warum haben alle Leute Angst vor der Pubertät? Ich habe es nicht in der Bibel gelesen.
Es tut mir leid, ich habe die Warnungen durchgelesen, die Flüche durchgelesen, die Gebote durchgelesen, alles. Nirgendwo steht, und wenn die Pubertät kommt. Kein Fluch von Pubertät. Also muss ich keine Angst haben. Ihr habt wirklich Mose durchgelesen, steht kein Fluch. Und da steht ja, verflucht sei dein Backdruck, verflucht sei das. Und da steht nicht, und verflucht und die Pubertät. Das ist meine Güte, Jesus, ich will im Segen wandeln. Aber weißt du, Leute machen Panik davor, Welt macht Panik davor und dann kommt was und dies kommt was. Ich habe Menschen gesehen, die gottesfürchtig gelebt haben und ihre Kinder sind durch die Pubertät gegangen und das Einzige, was passiert ist, ist, sie sind herangereift zu gottesfürchtigen Männern und Frauen. Und dann hole ich mir das zum Vorbild und bete dafür. Und jetzt denkst du, aber Stefan, hast du keine Angst? Nein, die lasse ich nicht rein, bist du verrückt? Hör auf, mir Angst zu machen. mach dir selber Angst, aber lass mich in Ruhe. Weißt du, und das ist immer so, und dann dies, und dann dies, und dann dies, und dann das. Wir wollen doch den Herrn auf unseren Wegen erkennen. Erkenne den Herrn in der Pubertät. Und weißt du, diese ganze Angstmacherei, oder dies, oder das, oder jenes, unsere Kinder sollen hören. Sollen hören. Weißt du, was wir auf unsere Kinder aussprechen, auf die Salome, die kommt ja in ein gewisses Alter, ne? Und dann sprechen wir aus und sagen, Salome, wir werden gut durch die Pubertät durchgehen. Wir werden siegreich dorthin durchgehen. Wir erklären das. Und manchmal, wenn es so Tage gibt, das habe ich aber auch schon vor Jahren gesagt, und die rumgezickt haben, weiß ich noch, dann saß ich im Auto, habe meine Kinder angeguckt, habe meine Augen geschlossen und habe gesagt, Herr, lass dies die Pubertät sein. Dann haben wir das schon weg. Aber weißt du, wir sprechen das über unsere Kinder aus. Wir sagen, hey, das wird nicht, weil in der Schule kriegen sie beigebracht. Und dann die Pubertät und dann dies und das und blablabla. Und wir sagen, hey, wir beten für euch. Der Herr ist gut. Schau auf den Herrn und wir machen ihnen dort Mut. Ja. So, und wir, wie gesagt, wir wissen nicht, was kommt noch alles auf ihren Weg, was ist das? Aber wir versuchen, mit Glauben voranzugehen und den Unglauben in uns auszumerzen auf bestimmte Dinge. Und ich denke, jede Eltern kennt das, du siehst deinem Kind bei etwas zu, hast du schon mal den Gedanken, ob der das jemals oder die das jemals schaffen wird? Hast du schon mal solche Gedanken gehabt? Nein, nein, das sei ferne! Aber weißt du, das sind so die Kämpfe und dann merkst du, dass der Feind anklopft und rein will. Und das kennen wir alle, dass wir, wie soll das werden? Und da ist es an uns zu sagen, es wird werden. Wir lassen das nicht rein. Und das ist Kampf. Und das ist ein Kampf, aber den wir gesagt haben, den führen wir. Weil ansonsten guckst du doch nur zu. Was soll ich dann machen? Kann man nur beten. Dieser Spruch allein regt mich auf, wenn das Leute sagen, da kann man nur beten. Er kann von Ungläubigen kommen, aber nicht von Gläubigen. Vor dem Spruch hättest du definitiv beten sollen. Aber weißt du, das ist so wichtig, wenn wir sagen, ja, wir möchten Familien sein, die gefestigt sind. Das ist das, was in dieser Welt heute Mangel ist. Gefestigte Familien. Und das ist dann, woran wir arbeiten müssen als Gemeinde, dass wir sagen, wir wollen eine Ehe haben, so wie Gott sie vorgesehen hat. Wir möchten Kinder erziehen, so wie Gott das vorgesehen hat. Wir möchten Jugendliche hervorbringen, die eine Stimme sein werden in der Wüste, die eine Stimme sein werden in ihren Schulen, die aufstehen und sagen, nein, das machen wir nicht mit. In der Schrift steht, das ist das, was wir hervorbringen möchten. Und das ist ein Haufen Arbeit. Das ist Arbeit. Aber es liegt an uns, weißt du, wir sind eine Gemeinde, die viele kleine Kinder hat. So, jetzt ist es an uns, dass wir sagen, wir schlagen die rechte Bahn ein. Unsere Kinder sollen hören und lernen, dass es Gott wirklich gibt. Und du kannst dich nicht drauf verlassen, hoffentlich sind sie dann so weit, in der Kinderstunde hören sie eine Predigt, ne? Der Matthias macht das gerade so wunderbar, ne? Und hier kriegen sie auch, kriegen die auch, wenn die größer sind, eine Predigt. Das müsste doch ausreichen. Du musst mit ihnen durch das Wort gehen. Sie müssen es von dir hören, dass Gott wirklich lebt, dass er wirklich existiert. Sie müssen sehen, wie das, was sie hier in der Predigt hören, in deinem Leben zum Bestandteil wird deines Lebens. Und dann sehen sie, dann registrieren sie. Hier hören sie eine Predigt und das funktioniert. Wenn das bei meinen Eltern funktioniert, kann das bei mir auch funktionieren. Und dann kommt das, die Ermutigung der Eltern. Weißt du, mich haben sie früher so viel auf Zeltlager geschickt oder dies und hat mal gehofft, dass ich mein Leben doch irgendwie Jesus gebe. Irgendjemand muss doch zu diesem Jungen durchdringen. Wenn wir es nicht können, irgendjemand kann das doch vielleicht.
Es ist ein riskanter Weg, wenn du diesen Weg beschließt zu gehen. Aber eines kannst du ausrufen über dein Leben. Ich werde zu meinen Kindern durchbringen in der Gnade des Herrn. Ja, weißt du, das ist momentan schwierig. Ich werde durchdringen zu meinen Kindern in dem Namen des Herrn. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich werde durchdringen. Gott hat so viele Heißungen für uns als Familie gegeben. Die beste Verheißung für mich, für uns persönlich ist immer noch, ich aber und mein Haus werden dem Herrn dienen. Wenn du jetzt vielleicht sagst, sieht das momentan so aus, ja, noch nicht so. Sie dienen ja vielleicht noch nicht so und so und so. Aber weißt du, trotzdem spreche ich das aus. So, wenn du jetzt Kinder hast, die größer sind und das sieht auch nicht so aus, dann sprich das aus. Und sag, wir wollen dem Herrn dienen. Und dann, wenn du immer wieder das proklamierst, fängt es an, deinem Herzen was zu tun, wo du sagst, Herr, ich will dir dienen. Ich und mein Haus. Wer zuerst? Ich. Gott, vergib mir. Und dann passiert etwas in deinem Herzen. Und das wird durchdringen zu deinen Kindern. Und das heißt nicht, mein Haus wird dir dienen. Habt ihr gehört? Ich und mein Haus. Es fängt mit mir an. Ich kann mich da nicht rausfinden. Die rutschen immer noch nicht so in der Salbung. Herr, mehr Salbung, mehr Gegenwart. Halleluja. Lass dich tränken. Und dann gehst du wieder zurück, test es aus. Wollt ihr ein Geheimnis verraten? Aber nicht weitererzählen meinen Kindern. So manchmal, ne? Dann bete ich so, tank so richtig aus, richtig Salbung. Oh, Halleluja. Und dann gehe ich zu meinen Kindern, ne? Dann gehe ich so heimlich so zu denen, ne? Und sage, na, hallo, Halleluja.
Was ist los, Papa? Nichts?
Mehr. Mehr. Ja, du, das ist doch super Erprobung. Das ist doch gut. Weißt du, und nicht, spürst du was? Nein. Spürst du was? Ja. Halleluja. Ne? Und dann, yeah. Ich und mein Haus. Ne? Das wird nicht viel bringen, ne? Die werden nur immer sagen, mein Papa tut meinem Kopf immer weh. Ne? Das bringt nicht viel. Aber weißt du, es muss ja ins Echte kommen. Das heißt, du musst dann tränken und sagen, Herr, tu etwas. Und dann fängst du an, die Misere zu sehen vielleicht. Und sagst, Gott, du musst etwas tun. Das kann nicht so weitergehen. Du musst durchdringen in meinem Leben. Ich und mein Haus werden dir dienen. Wir wollen dir dienen. Wir wollen unser Leben hingeben. Das ist ein Prozess, in dem wir uns befinden, mit unseren Kindern zusammen. Und es wird immer Punkte geben, wo deine Kinder vielleicht anders denken. Vielleicht. Und dann kommst du zum Herrn und sagst, Herr, ich bitte dich, hilf mir, zeige mir, offenbare mir. Ich weiß, es wird irgendwann das Problem, ich weiß schon, was auf mich auch zukommt. Und das ist die Ernte dann. Und ich denke mir manchmal, oi, aber ich weiß, weißt du, wenn der Tag kommt, ne, wo du dann morgens schlafen willst, und dann stehen die drei Kinder vom Bett. Papa, wir haben einen Traum gehabt. Du hast gestern gesagt. Ich weiß, da kommt echt eine Ernte auf mich zu. Oh Mann. Aber weißt du, jetzt lohnt es sich, das einfach vorzuleben. Und weißt du, was das Größte ist in dem Ganzen? Die Fehler, die wir machen, nicht zu vertuschen. Mir war von Anfang an wichtig, meinen Kindern Entschuldigung zu sagen für die Dinge, die schiefgelaufen sind. Und ich habe eine Freisetzung in diesem Gebiet erlebt an mir selber zuerst, weil es eine immense Kraft hat. Und ich weiß noch, das erste Mal, wie eines unserer Kinder dann sagte, ich vergebe dir, Papa. Das hat noch eine Freisetzung in mir hervorgebracht. Und so haben wir uns angewöhnt, wenn Dinge schieflaufen oder Dinge nicht gut laufen, oder wir auch manchmal bei Dingen, du kannst Recht haben und auf dein Recht beharren. Aber weißt du, es gibt Dinge, wo wir manchmal Recht haben und was sehen, hat eines der Kinder falsch gehandelt und du hast Recht, aber du vergreifst dich im Ton. Dann tun wir uns dafür entschuldigen, für den Ton. Und sagen du, wie wir das gesagt haben, das war in einer Art und Weise, das war nicht liebevoll, das war nicht in der Salbung Gottes. Bitte vergib uns dafür. Ja, wir vergeben euch dafür. Und weißt du, das ist auch eine wichtige Lektion. So, das heißt, weißt du, wenn du denkst, ja, was werde ich falsch machen? Du wirst was falsch machen, glaub mir. Du musst jetzt nicht denken, jetzt fangen wir richtig an und das wird super himmlisch werden. Es könnte sehr unterirdisch erstmal werden, wenn du versuchst, himmlisch zu werden. Weil du brauchst Gott. Und wenn du aus deiner eigenen Kraft daraus versuchst, das zu machen, wir laufen alle. Und weißt du, dann wirst du anfangen, Fehler zu machen. Und dann werden deine Kinder eine Lektion erleben, die hervorragend sein wird. Was wird das für eine Lektion sein? Mein Vater oder meine Mutter kommen zu mir und bitten um Verzeihung. Das ist gewaltig. Wenn Kinder so aufwachsen, ist das nichts mehr Gewaltiges in dem Sinn. Für mich ist es immer noch gewaltig. Es kommt ja auch einfach drauf an, aus welchem Leben wir herausgekommen sind und wo wir dann sehen, die biblischen Dinge funktionieren. Ich bin immer noch fasziniert davon. Aber das ist so wundervoll, das zu sehen, in einer Ernsthaftigkeit über Fehler mit den Kindern zu reden. Und die wissen jetzt kommt ihr Part, die sagen, ich vergebe dir. Und das ist dann dieses Gespräch. Ich finde das immer hervorragend, wenn wir das haben. Ich mache nicht deswegen extra Fehler. Einfach so schön, wenn sie mir vergeben. Ach, nochmal und noch. Nein, ne? Aber ich habe da eine unserer Kinder dann in Sicht, weißt du, und dann guckt sie mich ganz ernst an und sagt, Papa, ich vergebe dir. Oh, und du könntest heulen. Weil du merkst, weißt du, das sind keine schlimmen Dinge, das sind kleine Dinge, die dich aber trotzdem bewegen. Und weißt du, wir versuchen uns anzugewöhnen, in kleinen Dingen, auch gegenseitig, wenn wir als Eltern da in kleinen Dingen, wo vielleicht man jetzt sagt, ach, dafür muss man keine Entschuldigung sagen, dass wir sagen, hey, es könnte etwas ausgelöst haben, komm, wir fragen lieber, wie ist es angekommen, was hat das in deinem Herzen getan? Und dann sag doch mal, wir haben vor kurzem eine Situation gehabt, und da ging es einfach nur, wir als Eltern waren völlig im Recht, na klar, natürlich. Und kleines Späßchen. Aber in dieser Sache waren wir im Recht gewesen und haben damit einem Kind geredet und dann versucht und dies und das. Und dann war da einfach eine Situation gewesen und es war einfach nicht so gut gewesen. Und dann habe ich einfach das Kind gefragt und habe gesagt, was hast du jetzt in deinem Herzen erfunden? Nee, schon alles okay. Ich sagte, nein. Ich sage, ich kann mir nicht vorstellen, dass das okay war. Guck mal. Ganz im Ernst, was ist jetzt in deinem Herzen? Hat es dich getroffen? Der Satz hat mich schon getroffen. Sag ich, okay, komm. Und dieser Satz war wirklich nicht okay, der war wirklich in Ordnung. Ja, und dann fangen wir an zu reden und sagen, hey, und das löst was aus, den Kindern auch den Mut zu haben, sag, was du empfunden hast. Jetzt, ich frag dich, sag's einfach. Weißt du, und das ist so wunderbar, wenn wir sehen, das ist Leben mit Gott. Und das ist nicht irgendwie, mein Kind ist verletzt. Verletzung, aufgepasst. Und nicht, dass eine bittere Wurzel da entsteht und musst du aufpassen. Und so. Weißt du, das hier, hör auf damit. Weißt du, und dann kommen Eltern und erschlagen die Kinder mit dem Wort. Du musst das Wort leben. Jesus wurde lebendig, das Wort Gottes wurde lebendig. Und die sahen, als Jesus heilte, wurde das Wort lebendig. Vor ihren Augen. Gott hat in seinem Wort gesagt, er sandte sein Wort und heilte sie. Das ist einfach nur ein Vers. Ein wunderbarer Vers. Wir proklamieren den, wir lieben den, das ist wunderbar. Gott sandte sein Wort und heilte sie. Gott sandte sein Wort und heilte sie. Als Jesus kam, wurde dieses Wort buchstäblich lebendig. Er sandte sein Wort und hat die Jünger sahen. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Dieses Wort wurde lebendig. Das ist lebendiges Glauben mit dem Wort. Das Wort wird lebendig. Wo wird es lebendig? Im Gottesdienst? Nein, in unserem Leben zu Hause, in unserem Alltag muss das Wort Gottes lebendig werden. Und das ist unser Kampf. Dafür ringen wir und sagen, Herr, dieses Wort, mach es lebendig in unserer Familie. Mach es lebendig in mir. Mach es lebendig in meiner Frau. Mach es lebendig in meinen Kindern. Das ist ein Gebet, das wir haben müssen, das wir verstehen. Wir müssen alle den Herrn fürchten. Aber wie kommt Furcht des Herrn? Durch Bibelstellen auswendig lernen? Jede Situation hast eine Bibelstelle parat, preis dem Herrn. Du siehst, wie das Wort Gottes lebendig wird in deiner Mitte. Und dann siehst du wahrhaftig und guck mal, was geschrieben steht. Da steht da geschrieben, Halleluja, das Wort wird lebendig. Und ihr Lieben, ich möchte das so an unsere Herzen legen, weißt du, auch mir selber, weißt du, ich sag mit keinem Wort, weißt du, wir haben das schon alles erlangt. Da kommt ja noch einiges auf uns zu. Da müssen wir das Wort lebendig sehen, ja, was da auf uns zukommt. Aber weißt du, eines habe ich gelernt. Es waren viele, die gesagt haben, so wie es jetzt bei uns läuft, kann es nicht laufen vorher. Und ich habe das Wort angeguckt und habe gesagt, Gott, ich glaube nicht, was Sie sagen, ich glaube, was dein Wort sagt. Und die können viele Weils haben. Mir reicht ein Weil. Weil Gott. Und die können sagen, weil dies, weil das Universum, weil die Naturgesetze, weil dies, weil das. Ich kann das alles für mich widerlegen und mein Herz, indem ich einfach nur sage, Weil Gott. Fertig. Weil Gott. Weil Gott. Und ich möchte euch ermutigen, eure Kinder zu segnen und fangt doch an, dafür zu beten, dass ihr sagt, Gott, mach das Wort lebendig in unserem Leben. Mach das Wort lebendig in unserer Familie. Ich und mein Haus werden dem Herrn dienen. Weißt du, und dann kommen wir zusammen in den Gottesdienst und jeder von uns weiß, wir werden zusammen dem Herrn dienen als Familien. Von groß bis klein. Wir werden vom Herrn stehen. Wir werden Zeichen und Wunder erleben. Halleluja. Ist das nicht das, was du dir wünschst für deine Kinder und für deine Familie? Drei Leute. Halleluja. Immerhin. Wenn wir mit drei anfangen, wir können die Welt erobern. Jesus hatte 12 Jünger, auch wenn einer abgefallen ist. Das hat gereicht. Das Evangelium ging um die ganze Welt. Ich möchte euch ermutigen, es lohnt sich, den Kampf aufzunehmen. Es ist Arbeit. Es ist Arbeit, die vor uns liegt, aber es ist Arbeit, die sich lohnen wird. Ich bin überzeugt, dass irgendwann mal, wenn ich Enkel habe, wenn ich dann mal ein Opa bin oder ich weiß nicht, ich bin überzeugt, dass unsere Kinder kommen werden und sagen werden, weißt du, was ihr damals da gemacht habt? Und dafür bete ich jetzt und kämpfe ich jetzt, dass ich Grundsteine lege, die Bestand haben und wo sie später kommen werden und sagen, danke dafür. Aber weißt du, das kostet einen etwas, weil es kostet ja auch Zeit. Jetzt sagst du, jetzt muss ich noch Zeit investieren in meine Kinder. Weißt du, wenn du auf dem Sterbebett liegst, ich habe noch keinen getroffen auf dem Sterbebett, der gesagt hat, weißt du, ich hätte gern noch mehr gearbeitet. Ein Tag, ich würde arbeiten gehen. Nummer 12 Stunden. Das war so herrlich. Ich habe bis jetzt keinen getroffen. Aber was alle sagen, ist das, wenn du sie fragst in Bezug auf Familie, auf Kinder, sagen sie, weißt du, damals mit meinen Kindern, ich hätte weniger arbeiten sollen. Ich hätte mich mehr um meine Kinder kümmern sollen. Ich habe es versaut. Das hörst du oft. Weil dann wird nachgedacht und dann wird gegrübelt. Und dann, weißt du, kann die eine Person kann ich mir erinnern, die sagte, weißt du, ich habe so viele Fehler gemacht. Und Stefan, ich kann es nicht wieder gut machen. Ich kann es nicht wieder gut machen. Ich war so dumm. Ich war so dumm, sagte die Person mir immer wieder. Ich saß es, die hat mir so leid getan. Sie hat gesagt, jetzt guck dir meine Familie an, meine Kinder, meine Enkelkinder, meine Urenkelkinder, sie wollen alle nichts von Gott wissen. Und es zerriss ihr das Herz, aber sie wusste, sie sagte, damals, das waren meine Fehler. Und ich habe Dinge gemacht und Bahnen eingeschlagen, Wege eingeschlagen, die haben es meinen Kindern so schwer gemacht, zum Herrn zu kommen. Und weißt du, dass wenn du so ein paar Dinge nur davon mitbekommst, dann bekommst du Ehrfurcht in deinem Herzen. Und dann sagst du, Herr, das wünsche ich mir nicht auf meinem Sterbebett, dass ich zurückblicke und sage, einen Tag noch irgendwie noch ein bisschen mehr gearbeitet haben. Was für ein Blödsinn, du wirst nicht auf solche Gedanken kommen. Du wirst sagen, hätte ich doch einen Moment mehr mit meinem Kind investiert. Sage auch nicht, dein Kind ist zu jung, das versteht noch nicht. Die Kinder verstehen genau. Im Mutterleib kriegen die Kinder schon genau mit. Kinder kommen geschädigt auf die Welt durch das, was sie im Mutterleib erfahren haben. So glaube nicht irgendwie, die Kinder kriegen das nicht mit. Die kriegen sehr wohl mit. Die kriegen sehr wohl mit, was abgeht. Es gibt kein zu klein, kein zu groß. Ich möchte euch ermutigen, weißt du, dass wir sagen als Begegnungszentrum Greiz, wir wollen Familien haben, die gefestigt sind, gewurzelt sind im Herrn. Halleluja. Das ist, was wir brauchen. Weißt du, wir können hier viel machen im Gottesdienst. Wir können uns viel beschäftigen und betätigen und uns freuen. Aber weißt du, wir haben da unsere Kinder. Und um die geht es. Es geht um die nächste Generation mit. Und die müssen hören vom Herrn. Die müssen hören, damit sie die Furcht des Herrn kennenlernen. Damit sie dies wissen. So, also halte nicht zurück mit deinen Gefühlen. Halte nicht zurück mit deinen Gefühlen. Wenn du Dinge manchmal fühlst in Bezug auf deine Kinder, dann sag es ihnen. Sag ihnen. Weißt du, so oft gucke ich meine Kinder, ach, die sind so lieb, die sind so süß. Und dann gehe ich hin und sag das, ich denke das nicht für mich. Vor kurzem hatte ich eine Situation, da habe ich was über mein Kind gedacht und habe gedacht, ah, schön, der Herr sagte, sag es. Und ich sagte, ich weiß nicht, das ist jetzt, was ich denke. Und dann, der Herr war so eindringlich, sag es deinem Kind. Und ich dachte, warum? Und dann sagte ich, weißt du, die und die war so schön. Und ich merkte, wie ein Lächeln über das Gesicht kam. Und ich habe gedacht, boah, das hat was im Herzen getan. Und man denkt manchmal, man sieht manchmal die Kinder und denkt, oh, das ist so stark, das ist so schön. Ihr Männer, ich möchte euch Mut machen, lasst eure Gefühle raus. Vor kurzem sagte mir jemand, ja, weißt du, wir Männer sind nicht so. Wir können keine Gefühle zeigen. Schon mal Bibel gelesen? Schon mal gesehen, dass Jesus geweint hat? War Jesus ein Mann?
Männer können weinen.
Und wenn du jetzt sagst, ja, aber da war erheblicher Druck auf Jesus. Komm her, ich bete für dich.
Brauchst mehr Druck? Halleluja!
Aber weißt du, was ich meine? Wir müssen lernen, die Gefühle zu äußern. So, wenn manche mit Gefühlen überschwänglich sind, müssen sie eher lernen, die Gefühle zu ordnen. Aber wenn andere ihre Gefühle überhaupt nicht rauslassen können, dann müssen sie lernen, diese Gefühle erstmal vielleicht dosiert rauszulassen. Aber das ist wichtig, weil unsere Kinder bekommen das mit und die sehen das dann. Was passiert? Ich weiß ja, das ist zum ersten Mal, als mein Kind mich heulen gesehen hat im Gottesdienst. Ich saß im Gottesdienst, ich war so angerührt, ich heulte und da kam eines der Kinder und so, warum heulst du? Ich sagte, ich bin so glücklich. Papa, was ist los? Ich bin so glücklich. Halleluja. Was war das? Ja, die konnten das erstmal nicht einordnen. Was mit dem Papa? Der hat ja geheult. Ne? So, aber wenn sie dann verstehen, so, das war für den Herrn, so wunderbar, was Frank erzählt hat, Halleluja, das ist der Punkt, ne? Worum es geht, und auch mehr merken die Kinder, da sind Gefühle im Spiel mit dem Herrn. Und weißt du, wir können als Männer Gefühle zeigen und wir müssen unsere Gefühle zeigen, damit unsere Kinder mitkriegen, was fühlt der Papa. Das ist das, wonach wir uns sehnen mit Gott. Zeig uns dein Herz, Gott, zeig uns, was du denkst, zeig uns, was du fühlst. Wir wünschen uns das. Warum geben wir es nicht unseren Kindern? Wir wünschen uns das vom himmlischen Vater. Gib das, was du dir wünschst. Wir sind verantwortlich dafür, ihr Lieben. Wir können nicht, ich weiß nicht, warum ich so eindrücklich heute predigen muss in diesem Bezug, aber weißt du, in 10 Jahren, die meisten von euch, von den Kindern, die sind dann 16, die sind dann 17, 18, dann gehen sie eigene Wege. Und wir bereiten jetzt vor, dass ihre eigenen Wege die Wege des Herrn sein werden. Das ist unsere Vorbereitung jetzt, sie zu lieben, sie zu wertschätzen, sie zu ermutigen, unser Leben zu geben für unsere Kinder. Das ist das, was wir jetzt machen müssen. Weißt du, vielleicht sagst du, hey, das war mal irgendwie präsenter bei mir im Leben, aber irgendwie ist es vorbei. Greif es auf, schreib es überall an deine Wände, dass du es nicht vergisst. Schreib es überall hin, wenn du sagst, hey, ja, das haben wir aus den Augen verloren, verlier es nicht mehr aus den Augen. Wie sagt die Bibel? Schreib es auf deine Herzenstafel. Schreib es auf, vergiss es nicht. So, dann machst du das. Wo guckst du am meisten drauf? Wenn es der PC ist, kleb sie an den PC. Da, wo du am meisten guckst, an den Spiegel, was weiß ich, ist mir völlig egal. Aber tu etwas, dass du sagst, ich möchte nicht mehr so weiterleben wie bisher. Ich möchte, dass meine Kinder aufwachsen in der Furcht des Herrn. Ich habe Verantwortung, meine Kinder. Ich möchte sehen, dass sie ihr Leben für den Herrn wirklich gerade Bahn machen. Und weißt du, dann sagst du vielleicht, ja, aber ich kenne Leute, die haben das auch gemacht und der Sohn oder die Tochter ist trotzdem abgefallen. Diese Söhne oder Töchter, die vielleicht momentan im Abfall sind, die werden wieder zurückkommen. Woher weißt du das? Steht in der Bibel. In der Bibel steht, wenn du deine Kinder gewöhnst an den Weg des Herrn, wie steht da die Hand drauf oder was weiß ich, er wird nicht davon lassen. Die werden zurückkommen zum Herrn. Egal, was jetzt läuft. Also guck nicht auf solche, wo es vielleicht gerade irgendwie ausartet und denkst, meine Güte, Hilfe. Und die waren doch so hingegeben und was weiß ich. Ja, aber weißt du, diese Kinder werden zurückkommen. Die werden zurückkommen, weil das Wort nicht lügt. So, wir bleiben dran und sagen, wir kümmern uns darum, wir geben alles. Und ja, wenn die Kinder vielleicht auch falsche Entscheidungen treffen, wir lieben sie trotzdem, wir stehen zu ihnen, wir beten für sie. Jemand sagte mal etwas, davon bin ich noch entfernt, sagte, es kommt eine Zeit, da redest du mit deinen Kindern über Gott und es kommt eine Zeit, da redest du mit Gott über deine Kinder. Wir befinden uns jetzt noch in diesem Stadium. Ich kann dir nicht viel dazu sagen jetzt gerade. Zu dem zweiten Stadium musst du andere suchen. Aber ich kann zu diesem Stadium jetzt momentan einfach darüber predigen. Deswegen mache ich das auch. Weißt du, jetzt ist die Zeit, dass wir mit unseren Kindern über Gott reden. Jetzt ist diese Zeit. So, wenn die Zeit sich ändert, sage ich dir Bescheid. Dann predige ich darüber, wie wir das machen. Interessiert mich noch nicht so doll. Natürlich rede ich auch mit Gott jetzt über meine Kinder, aber ihr wisst, was ich meine. So, und weißt du, das ist das, was wir momentan machen können. Wir haben so viele Familien mit jüngeren Kindern. Es ist Zeit für uns aufzustehen, für unsere Kinder. Es ist Zeit, siehst du, wie diese Welt verseucht wird, wie die Welt verrückt spielt. Ich muss vor kurzem, gestern, muss ich die Wahrheit sagen. Haben wir uns so unterhalten über das, was über die Jugend zurzeit kommt mit digitalen Medien und dies und das. Und wir haben uns so unterhalten über unsere Jugendzeit. Und da sind Punkte, wo wir gesagt haben, das hätten wir niemals so gemacht. Auf die Idee wären wir gar nicht gekommen. Und dann haben wir so gesagt, ist es nicht verrückt, dass es heute christliche Jugendliche gibt, die tun dies oder das aufgrund von digitalen Medien und Verseuchung. Und weißt du, es ist so viel, was der Feind reingelegt hat. Und weißt du, jetzt denkst du vielleicht, ach, hoffentlich steht einer da auf. Wie wär's, wenn wir für die junge Generation aufstehen? Wie wär's, wenn die junge Generation es nicht schafft, selber aufzustehen aus diesem Dreck? Wie wär's, wenn wir aufstehen und sie rausrufen aus diesem Dreck und unsere Stimmen für sie erheben? Wir haben eine Verantwortung in der Gemeinde. Vielleicht sagst du, Stefan, ich weiß nicht, was du hast, ich habe keine Kinder. In der Gemeinde sind Kinder. Und du kannst dir jederzeit einen schnappen und ihm vom Herrn erzählen. Jederzeit. Ja, ich weiß nicht, ob die anderen Eltern das wollen. Schnapp meine Kinder. Und rede mit ihnen über den Herrn, was du erlebt hast. Gib ihnen Zeugnis. Ich habe kein Problem damit. Wenn du sagst, ja, weißt du, wir sind noch in Übung oder so. Halleluja. Die haben viel mit mir durch. Wenn du denkst, oh, ob ich da was Schlimmes machen kann. Also ich weiß nicht, ob du mich da übertriffst. Ich weiß nicht. Wenn, dann kriegst Ärger mit mir. Aber weißt du, hier sind Kinder, hier sind Jugendlichen in der Gemeinde, wo du sagen kannst, Gott, gib mir ein Herz für sie. Dass ich anfange, für sie zu beten. Dass ich anfange, für sie einzustehen. Wir haben füreinander Verantwortung. Innerhalb in der Gemeinde. Dass wir sagen, das sind unsere Kinder, das sind unsere Jugendlichen. Vielleicht denkst du, Stefan, Jermaine, Christian, Susi, Tabitha, schön, dass ihr Jugend macht. Super, freut mich. Wenigstens einer, der das macht. Betet für uns, betet für die Jugend. Ihr habt genauso verantwortlich. Nicht, vielleicht seid ihr nicht im Jugendteam, aber das spielt doch keine Rolle. Das ist unsere Gemeinde. Der Herr hat uns zusammengestellt, jung und alt. Betet für diese Jugendlichen. Betet für diese Kinder. Ihr könnt ein Herz für sie bekommen. Dass ihr sagt, oh, ich will ihnen zeugen. Ich will sie ermutigen. Das könnt ihr machen. Das ist eure Mitaufgabe. Weißt du, lass uns aufhören, um uns selber zu drehen und nur auf uns zu gucken. So, wir schauen und dann fangen wir an zu beten und denkst du, da kriegst du ein Herz und da passiert was. Das ist das, was Gemeinde ist. Sie stehen zusammen. Ich finde das so, ich ende jetzt gleich. Ich finde das so klasse im Mose, wie das steht. Versammelt das Volk, Männer und Frauen und Kinder, auch dein Fremdling, der in den Toren ist, damit sie hören und lernen, damit sie den Herrn, euren Gott, fürchten und darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu befolgen. Und ihre Kinder, die es noch nicht kennen, sollen es auch hören, damit sie den Herrn, euren Gott, fürchten lernen, alle Tage, die ihr in dem Land lebt und so weiter. Hier ist dieser Aufruf, dass Gott sagt, lass sie alle zusammenkommen, groß und klein, lass sie alle zusammenkommen, lass sie hören, lass sie lernen. Das ist das, was Gemeinde ausmacht. Dass wir sagen, wir kommen zusammen, groß und klein. Manchmal bin ich schockiert, dass es Menschen gibt, die können in der Predigt sitzen und sagen, ich habe nichts verstanden. Und ich denke mir, warum erklären die Eltern denn nicht, was da los war? Unsere Kinder kommen gestern, in einem Gottesdienst ging es um Isabel und um Ahab. Und um den Geist Isabel Ahab. So, unsere Kinder kamen raus und haben gesagt, ein Verhältnis. Hat jemand ein Verhältnis gehabt? So. Meine Tochter schon während der Predigt, wo ein Verhältnis sei, erklärte draußen dann. So. Und dann, der Papa, was ist denn ein Verhältnis? Wie ein Verhältnis? Was bedeutet das? So. Natürlich haben die Fragen. Manche denken, ja, die verstehen schon die ganze Predigt. Nee. Also wenn hier Jugendliche sitzen und du erzählst mir, die haben die ganze Predigt verstanden, sag ich dir, nee, glaub ich nicht. Weißt du, wie oft ich in der Predigt sitze und ich versteh's nicht? Ja, aber da muss man ein bisschen besser erklären. Schon mal Jesus gelesen? Die waren am Ende so verwirrt, dass die den steinigen wollten. Ich würde sagen, die haben die Predigt nicht verstanden. Als er darüber predigte, esst mein Fleisch und trinkt mein Blut, waren die Menschen entsetzt. Würdest du sagen, ja, aber das hätte man ein bisschen besser erklären können? Hat er das nicht gewusst? Er wusste ganz genau, was er tat. Er sagte, meine Worte sind Geist und nicht Fleisch. Das heißt, du kannst davon ausgehen, wenn deine Kinder hier in dem Gottesdienst sitzen, dass sie nicht alles verstehen, was von hier vorne kommt. Da kannst du ausgehen von. Du verstehst ja noch nicht mal alles. Ich verstehe ja noch nicht mal alles, was ich manchmal sage. Dann predige ich was und dann sagt der Herr, predige das mal und dann sage ich Sätze ein und währenddessen sage ich, ja, bitte gib mir jetzt die Auslegung dafür, weil ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Und dann ist das ganz blöd, wenn ich manchmal Fragen mir selber stelle.
Ne? Dann predige ich über den Bibelvers und was will der Herr dann da und da sagen? Weißt du, dann stehe ich da manchmal da und wenn ich eine Pause mache, dann weißt du ganz genau, jetzt ringt er mit dem Herrn um eine Antwort. Ich sag dir, manchmal weiß ich gar nicht und dann denke ich mir so selber, das war eine gute Frage, war eine richtig gute Frage. Das war echt, Stefan, das war eine super gute Frage. Aber was ist die Antwort da drauf? Aber weißt du, so ist es mit dem Herrn. Wir verstehen nicht alle Dinge. Wir werden nicht immer alle Dinge verstehen. Aber das, was wir verstanden haben, können wir unseren Kindern dann erklären. Und dann fragen sie, wer ist Isabel? So, dann erklärst du, das ist nicht die Tante aus der Nachbarschaft. Dann erklärst du, wer Isabel ist. Dann erklärst du mit dem Geist und dies und das. Und dann sagst du alle mir, okay, verstehe. Also ist der Geist immer noch dann aktiv und kann das immer noch machen wie damals. Und dann kommt Verständnis. Und, genau. Und das ist manchmal als Eltern dann denken, lass du wieder fragen. Aber weißt du, so funktioniert das, so ist das. Fragen kommen auf, wenn wir Predigten hören, wenn wir das Wort kommen. Manchmal sitzt du da, wenn wie es dir geht, aber dann geht es mir. Und wenn mich dann, so bin ich. Manche, bei denen kommen die Fragen direkt und die sagen, dazu habe ich eine Frage, dazu habe ich eine Frage. Und bei mir ist so, ich höre eine Predigt, weißt du, und wenn du mich dann fragen würdest, hast du Fragen, ne, geht vielleicht manchen auch so. Und dann gehst du nach Hause, so, aber so ist das. Und das ist aber gut. Aber weißt du, genauso ist es mit Kindern und mit Jugendlichen. Wir beten, dass sie Verständnis und Erkenntnis bekommen. Und Eltern, frag doch, habt ihr da Fragen? Habt ihr da verstanden? Ist da irgendwas? Weißt du? Und dann gibt Gelegenheiten, darüber zu sprechen. Gibt das. Wir haben nur dieses eine Leben Zeit. Nur dieses eine Leben. Und das, was wir jetzt mit unseren Kindern leben, das werden wir sehen in 10 Jahren, was das für Auswirkungen hat. Wir können in 10 Jahren nicht kommen und sagen, oh Herr, tu bitte ein Wunder. Wir brauchen das Wunder jetzt. Jetzt. Und ich möchte euch Mut machen. Haltet fest an euren Kindern. Betet für sie. Wo Eltern sind, die das auch im Internet hören und wo sagen, meine Kinder sind schon groß und was weiß ich. Nimmt das Wort, proklamiert es und sagt, das ist das, was das Wort Gottes sagt. Egal, was der Feind da aufmacht, egal, wie das momentan aussieht, sie werden dem Herrn begegnen. Wenn wir eine Beziehung zu Gott haben, unsere Kinder müssen das mitbekommen, ob die wollen oder nicht. Halleluja. Bete doch, dass du einen Traum bekommst oder so Dinge. Kannst du einfach drum beten. Und die Kinder, die ihr das hört, betet nicht dagegen. Bitte nicht, bitte, ich mache alles, was du willst. Sag's nicht meinem Papa oder meiner Mama. Aber es ist schön mit dem Herrn. Es ist schön mit dem Herrn. Gut, ich habe echt gedacht heute, ich predige nur 10 Minuten und dann machen wir noch Lobpreis und dann beten wir noch und dann machen wir noch dies. Aber ich denke, irgendwie ist es gut heute. Es ist zu verdauen jetzt. Wir haben jetzt Dinge zu verdauen, haben Dinge aufzuschreiben und uns an die Wohnung zu kleben. Aber weißt du, wenn du auch dann, halt doch nicht zurück, wenn du irgendwo merkst mit deinen Kindern, du kommst einfach nicht weiter, sprich uns doch an. Lass uns doch zusammen beten. Kämpf nicht irgendwie, versuch nicht irgendwie, hoffentlich geht das, hoffentlich klappt das, hoffentlich ist da was. Mit dem Dinner dran gemacht. Ich hab's gerade gemerkt, alle gucken und ich wurde abgelenkt. Ich vergebe dir. Mir fällt gerade ein englischer Prediger ging in ein anderes Land und er predigte eine Message und er predigte über Buße und all das und der Übersetzer übersetzte das und die Leute lachten immer mehr und lachten immer mehr und lachten immer mehr und er hatte gedacht, ich predige über Buße, die müssen jetzt alle weinen, weißt du, und die lachen immer mehr. Und dann fragte der Übersetzer, sag mal, übersetzt du das, was ich sage? Und er sagte, du, was du predigst, ist ein bisschen krass. Ich lockere das ein bisschen auf. Ja. Halleluja. Komm, wollen wir noch mal aufstehen? Halleluja. Vater, Herr, wir stehen vor dir und wir sind selber Kinder. Wir sind selber deine Kinder. Herr, und so oft wissen wir nicht, was wir tun sollen mit unseren Kindern. Herr, wir brauchen dich.
wir brauchen dich. Herr, wir wissen nur eins, diese Zeit jetzt können wir nutzen oder vergeuden. Und Herr, ich bete, dass du ein Werk an unserem Herzen tust, dass du auch durch uns ein Werk an unseren Kindern tun kannst. Herr, wir brauchen dich für unsere Kinder, für die nächste Generation. Herr, wir wollen nicht nur auf uns schauen, sondern wir wollen sehen, was passiert mit der nächsten Generation. Zeig uns, was für ein Vorbild wir sind. Zeig uns Dinge, die nicht gerade laufen, wo wir anfangen zu sehen, das muss ich ändern in meinem Leben, das muss ich unbedingt ändern. Hier, ja, diese Punkte. Heiliger Geist, ich bete, dass du, auch in der Predigt danke ich dir, dass du schon Dinge aufgezeigt hast. Aber ich bete, dass du weiter Dinge aufzeigst, dass du einfach uns diese Woche Dinge in Erinnerung holst, wo wir einfach merken, hey, da müssen wir vielleicht bei den Kindern Buße tun, da müssen wir vielleicht Dinge umstrukturieren in der Familie, da müssen wir vielleicht Dinge verändern, so können wir nicht weiterlaufen lassen. Herr, ich bete, zeige uns die Dinge, offenbare uns die Dinge, wir brauchen dich. Wir brauchen dich, Herr, so oft denken wir machen die Dinge prima. Herr, so oft habe ich Eltern gesehen und getroffen und sie sagten, wir haben gedacht, wir machen es gut. Und wir haben gedacht, das ist das Beste. Und jetzt erzählen die Kinder, das war das Schmerzhafteste in ihrem Leben. Herr, wir können so oft denken, ja, aber das muss doch gut ankommen oder das ist doch gut. Gott, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Und wir erklären unsere Hilflosigkeit und Abhängigkeit von dir. Und wir sagen, Herr, wir brauchen dich. Wir stehen nicht und sagen, das kriegen wir schon alles hin und genau Punkt 1, Punkt 2, Punkt 4 und zack wird's gemacht. Gott, wir brauchen dich. Wenn du nicht kommst in die Punkte, sind die Punkte tot. Dann werden wir ihnen eine Bibelstunde halten, ohne Kraft, ohne Salbung. Aber Herr, sie sollen doch das wahre Leben sehen. Unsere Kinder sollen doch sehen, dass du sie liebst, dass du redest, dass du lebst, dass du sie gebrauchen willst für eine verlorene Nation. Unsere Kinder sollen sehen, dass du ein Gott des Alltags bist. Und nicht ein Gott des Sonntags. Du bist ein Gott, der immer wieder redet, der immer uns nahe kommen will. Herr, und wir brauchen dich, damit wir unseren Kindern das glaubhaft rüberbringen können. So tu ein Werk an uns Eltern. Und ich bete auch für jeden, der hier ist, der noch keine Kinder hat, dass du ein Werk tust, dass wir wirklich ein Herz bekommen für die Kinder, die hier sind und sagen, ich will sie segnen irgendwie. Ich will sie segnen, ich will für sie beten. Oh, da habe ich ein Zeugnis, das wird dieses oder dieses Kind bestimmt ermutigen. Ich gebe ihm dieses Zeugnis. Erzähle von der Größe Gottes. Frage, kann ich mal für dich beten? Kann ich mal dieses, Herr, ich bete, dass du uns ein Herz gibst, für ihn, dass wir nicht irgendwie denken, naja, was geht's uns an, sind ihr nicht unsere Kinder, sondern dass wir sagen, nein, wir wollen zusammen Familie sein. Du hast uns hierher gestellt und du hast gesagt, wer den Willen des Vaters tut, der ist Bruder, Schwester und so weiter. So, wir sind hier zusammengestellt und wir können nicht sagen, ist mir egal, was das Kind oder dies Kind macht. Gib uns ein Herz füreinander, dass wir sagen, wir stehen zusammen. Und wenn es Dinge gibt, wo wir zusammen weinen, dann weinen wir zusammen. Wenn es Dinge zusammen gibt, wo wir lachen, dann lachen wir zusammen. Aber wir stehen zusammen vor dir. Herr, ich bete, schenk Gnade. Schenk Gnade, Herr. Herr, jetzt, wo noch Dinge zu richten sind, wo Dinge in Geradheit kommen können, in Bahnen kommen können, lass sie uns nutzen. Lass sie uns nutzen, Herr. Herr, ich bete um deine Gnade. Herr, und ich bete aber auch für die Jugendlichen, die aus dem Alter raus sind und ja, die einfach in einem bestimmten Alter sind, wo sie ja schon selber ihre Wege gehen und so weiter. Ich bete, geh ihnen nach. Geh ihnen nach und sprich zu ihren Herzen. Sprich zu ihren Herzen, lass sie nicht los. Herr, wir beten, tu Wunder an ihrem Herzen. Geh ihnen nach, sende deine Engel jetzt. Sende deine Engel jetzt, Halleluja. Sende deine Engel jetzt, Vater. Herr, sie sind hier, unter uns. Oder sie hören die Predigten oder sind in der Jugend. Oder irgendwie haben Bekanntschaften mit Menschen aus dieser Gemeinde. Wir segnen diese Jugendlichen. Wir beten, geh du ihnen nach, ruf zu ihren Herzen. Tu ein Werk an ihren Herzen. Lass ihnen Menschen begegnen, die Salz und Licht sind und die ihre Herzen berühren können und durchdringen können. Herr, wir beten darum. Wir schauen nicht weg, wie der Feind, Herr, andere plagt oder andere irgendwie verunreinigt oder andere wegzieht von dir. Wir schauen hin und sagen, rette unsere Kinder. Rette diese Kinder. Halleluja. Herr, ich segne diese Gemeinde. Herr, ich bete, dass wir auf dich achten, Heiliger Geist. Dass du uns offenbar machst, wo wir dir mehr dienen können zusammen. Wir und unsere Häuser werden dir dienen, Gott. Wir proklamieren, dass wir und unsere Häuser werden dir dienen, Gott. Wir und unsere Häuser werden dir dienen, Gott. Wir und unsere Häuser werden dir dienen, Gott. Halleluja. Oh Gott, Jesus, wir lieben dich. Oh, danke, Jesus, Halleluja. Halleluja. Danke, Herr, für unsere Familien. Danke, Herr. Oh, Herr, und ich bete, dass du uns zeigst, dass wir dich erkennen auf all unseren Wegen. Dass wir Wege gehen und wir denken, was passiert da, dass wir nicht immer fragen, was soll das und was soll das, sondern sagen, Herr, was ist dein Plan damit? Was ist dein Plan? Denn du bist gut und du hast gute Pläne für unser Leben. Du machst keine Fehler. Du bist perfekt. Und du hast gute Ideen für uns als Familien und Kindern. Herr, ich bete jetzt, ich setze Kreativität in Eltern frei, mit ihren Kindern Dinge zu unternehmen. Dinge, die den Kindern gut tun und Dinge, die die Kinder näher zum Herrn bringen. Ich setze Kreativität jetzt frei im Namen Jesus Christus. Wo Eltern auf einmal die Idee kommen, ey, lass uns das machen. Und dann können wir das mit einfließen lassen. Halleluja, das ist gut, dies ist gut. Halleluja, danke Jesus. Danke Vater. Danke Vater. Amen. Amen. Wir haben uns dieses Jahr etwas entschlossen zu machen, das haben wir alle Jahre vorher noch nicht gemacht. Also, Amen, Gottesdienst vorbei, Amen, Amen. Und zwar im Sommer dieses Jahr haben wir uns entschieden und haben einfach gesagt, wir versuchen das, wir machen das. Auch wenn wir gedacht haben, Mensch, wie wird das werden, wird das herausfordern, wird das alles klappen und dies. Und wir haben einfach gesagt, weißt du, wir machen das einfach. Weißt du? Und wir haben einfach gesagt, ich habe einen Termin mitten in den Ferien dieses Jahr, habe ich irgendwie viel Dienste reinbekommen und irgendwie habe ich da nicht richtig aufgepasst und so haben wir als Familie wirklich irgendwie, weiß ich nicht, ob wir Urlaub machen können, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, Mensch, da ist ein Termin und ich habe gesagt, das wäre schön, wenn wir den wenigstens als Familie zusammen machen könnten. Und dann auf jeden Fall ist es jetzt möglich, dass wir zu einem Dienstwochenende von Donnerstag bis Sonntag mit der ganzen Familie dahin fahren können. Und das war dann so cool. Wir haben dann mit unseren Kindern geredet und haben gesagt, hört mal, wollen wir das machen und dies. Ne? Ich meine, wir schleppen die Kinder sowieso überall hin. Nächsten Monat sind wir auf einer Konferenz, ein paar Tage da, sind die auch hin. Weil wir wollen, dass sie einfach Salbung abbekommen. Salbung, 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 Salbung. Halleluja. So. Und auf jeden Fall. Und da haben wir gesagt, wir fahren da zum Dienen und haben erklärt, was das bedeutet. Und wollt ihr mitkommen? Und wir haben echt gedacht, die sagen nein. Wirklich, weil... Ich meine, du weißt, wie das ist, ne? Du nimmst Kinder mit und von Donnerstag bis Samstag eine Lehreinheit nach und an, das ist nicht, was Kinder attraktiv finden. Wenn du fragst, sollen wir Achterbahn fahren? Hihi! Ja, aber das ist nicht irgendwie, wo sie sagen, wow! Und ich habe echt gedacht, die sagen nein. Und dann haben wir sie gefragt und auf einmal, ja, wir wollen das machen, wir wollen dahin. Und wir haben erklärt, was das ist. Die wissen, was das ist. Und es ist nicht so irgendwie, dass sie jetzt denken, dass so, ne? Und dann fing die Salome an und sagte, ich will gerne den Beamer-Dienst machen. Da auf dem Seminar. Kann ich das machen? Und sagte mir, ich will das auch machen. Ich will das auch machen. Und ich fand das aber so schön. Ne? Ich weiß, ne, das ist echt herausfordernd, sowas mit Kindern zu machen. Das ist nicht ohne jetzt, vor 2 Wochen waren wir auch mit unseren Kindern. Das ist gut, das ist schön, aber es kostet Arbeit. Es kostet was, aber es lohnt sich. Ja, und ich möchte euch da einfach Mut machen, das ist nicht auch immer so bei uns, dass wir sagen, alles super, alles toll, aber weißt du, wir wagen einfach den Sprung ins kalte Wasser und haben unsere Bedenken und haben und Befürchtungen dies und das, aber wir sagen einfach, Herr, bitte. Weißt du, und ich möchte dir Mut machen, manche Dinge vielleicht überlegst du, wird das klappen, wird das nicht, es lohnt sich manchmal ins kalte Wasser zu springen, einfach zu sagen, Herr, wir vertrauen dir jetzt, weil was hast du dann noch für eine Wahl? Und weißt du, ich möchte einfach Mut machen. Weißt du, bleib wirklich dran. Weißt du, bei uns geht auch viel in die Hose mit den Kindern. Ne, also, wir haben keine Babys, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Aber ich hab gemerkt, wenn wir dranbleiben und wenn wir ehrlich und offen sind, es tut sich was in den Herzen. Es tut sich was in den Herzen. Ich möchte euch wirklich Mut machen. Weißt du, und ich stehe nicht hier und sage, hey, das ist alles super, ist alles toll, ist alles hervorragend. Nee, das sind viele Dinge, die mein Vaterherz auch kümmern, wo ich sage, Mensch, das hakt da, das hakt da, das hakt da. Aber weißt du, dann gucke ich, was sind die Lösungen? Einmal habe ich für eine unserer Kinder, ich habe echt erhebliche Probleme gesehen in einem Bereich. Ich habe gesagt, was kann man da machen? Und dann habe ich mit einem Propheten gesprochen, habe gesagt, bitte, und habe einfach geredet mit ihm über das Kind, über dies, über das. Und irgendwann traf ich diesen Propheten dann nochmal bei einer Veranstaltung und er sagte, Stefan, ich habe die ganze Zeit über dein Kind nachgedacht. Wer war das nochmal? Die Größte. Lass mich dir ein prophetisches Wort für sie weitergeben. Und weißt du, ich suche dann nach Lösungen und ich suche Gott, du musst irgendwas tun, ich will nicht locker lassen. Und ich möchte euch einfach den Rat geben, wenn es da Dinge gibt, resignier nicht. Ich weigere mich zu resignieren. Ich weigere mich zu sagen, das und das wird nicht in dem Leben meiner Kinder passieren. Ich weigere mich. Weil weißt du, das haben Leute über mein Leben ausgesprochen. Meine Familie hat gesagt, aus dem wird nie was werden. Ich war in Drogen, alle möglichen gewesen. Die haben gesagt, das wird nie was werden. Aber weißt du, Gottes Wort, Gottes Ja zu mir ist kraftvoller gewesen als die ganzen Neins aus meiner Familie. Und weißt du, die Neins meiner Familie, wenn du denkst, die haben sich in Ja's verwandelt, irrst du dich gewaltig. Aber trotzdem immer noch ist Gottes Ja stärker. Immer noch. Weißt du, und ich möchte einfach Mut machen. Bleib bei deinem Ja, kämpf für deine Kinder, bleib dran, koste es, was es wolle. Ich und mein Haus werden dem Herrn dienen. Ich mache dir wirklich Mut. Es ist nicht so, dass, weißt du, dass bei uns wirklich alles immer klar. Wir haben Morgenandachten. Wir haben manche Morgenandachten, die sind zum Weglaufen. Wirklich, da denkst du mir, ich hätte schlafen bleiben können. Wirklich. Aber dann gibt es Morgenandachten, da geben die Dinge vom Herrn weiter, könntest du heulen und du merkst, da ist Gott gerade drin. Und dann merkst du, das alles lohnt sich. Weißt du, und ich möchte euch Mut machen, das ist nicht irgendwie, dass du denkst irgendwie, und das ist super, das ist super. Weißt du, da ist viel Schmerz dabei, da sind viele Kosten, die man überschlagen muss und bezahlen muss. Aber weißt du, es lohnt sich. Es lohnt sich. Weißt du, also hab Mut und bleib dran. Und auch wenn nicht alles glatt geht, weißt du, preis dem Herrn, wo steht der? Da steht nicht in der Bibel, dass immer alles glatt geht. Also Halleluja, das ist doch schon mal gut. Steht drin, ne? Es geht nicht immer alles glatt, ne? Wir werden durchs Feuer gehen, wir werden durchs Wasser gehen und all diese Dinge. Aber es wird uns nicht überschwemmen, es wird uns nicht versengen. Und so bleiben wir einfach dran. Amen. Seid gesegnet.